Am Ende hat es gereicht zur Quali für die WM mit einem 6:0 gegen die Slowakei, aber dieses 2:0 in Luxemburg, das hat dann doch deutliche Fragen aufgeworfen. Die wollen wir beantworten jetzt hier mit Martin Rafelt, Co-Trainer bei der U19 von Preußen Münster, und ihr kennt ihn natürlich auch aus der Spielverlagerung Academy. Let's go!
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass solch ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh, und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Caro Kipper hat es leider zu dieser Folge nicht geschafft, aber Gott sei Dank ist Martin Rafelt hier. Martin, schön, dass du da bist.
Hallihallo, freut mich sehr.
Ja, freut mich auch. Wir haben auch einiges zu besprechen. Ich bin total gespannt, wie du über diese beiden Spiele denkst. Lass mal direkt reinstarten. Wie laut schrillen denn bei dir die Alarmglocken, wenn du so ein Spiel wie gegen Luxemburg, vor allem die erste Hälfte, dir anschaust?
Ich habe gerade gedacht, beim Intro, glaubst du, Luxemburg will auch Weltmeister werden?
Nee, jedes Team, das antritt bei der Weltmeisterschaft, will, glaube ich, Weltmeister werden. Aber du, sie haben...
Bei der Qualifikation, hat er gesagt.
Ja, okay, stimmt. Ja, okay. Hast du recht, hast du einen Punkt. Ich meine, er hat ja nach dem Spiel auch gesagt, das fand ich wiederum ganz interessant. Ja. Also oft genug war es so, dass bei schlechten Ergebnissen oder nicht hoch genugen Siegen es hieß, jetzt guck doch mal auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war es nicht toll dominant. Nach dem Luxemburg-Spiel und vor dem Slowakei-Spiel hat er gesagt, ja, also Fußball ist ein Ergebnissport und das Ergebnis war 2:0, ist völlig in Ordnung.
Clever, könnte man sagen.
Ja, weiß nicht, ob das so clever ist, ehrlich gesagt, wenn es jemand wie mir auffällt.
Ja, du bist ja aufmerksam, die meisten ja nicht, ist naja. Immer der Vorteil. Ja.
Aber wie siehst du es
also,
denn?
Die Alarmglocken waren vor allem während der ersten Halbzeit gegen Luxemburg waren schrillend laut. Mhm. Jetzt im Nachgang und also das Ding ist so ein bisschen... Es war relativ offensichtlich, dass das Spiel auch nicht so hundertprozentig ernst genommen wurde. Weil man geht in so ein Spiel rein, denkt, das gewinnen wir auch mit angezogener Handbremse. Und da muss man im Nachhinein sagen, das hat dann schon gestimmt. Man hat es ja dann auch mit angezogener Handbremse noch gewonnen, so. Mhm. Aber es war schon echt krass. Also Luxemburg, ich würde sagen, erste Halbzeit war Luxemburg besser.
Ja.
Und Luxemburg darf nicht besser sein als die deutsche Nationalmannschaft. Das ist schon crazy. Ich war beim Deutschlandfunk zu Gast gestern und wurde gefragt, was kann man aus dieser Qualifikation Richtung WM mitnehmen? Und fand das eine ganz interessante Frage und bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, naja, wahrscheinlich nicht so richtig viel, weil schon die Umstände in dieser Qualifikation und dann gerade gegen solche Gegner, wo du eigentlich weißt, die schlagen wir wahrscheinlich eh, die sind so anders, dass du kaum Sachen ableiten kannst daraus so, und das hat man dann ja jetzt gegen die Slowakei, wo es dann um irgendwie was ging, auch gesehen, dass das dann halt anders aussieht, wenn es um was geht, so.
Jein, ich weiß nicht, ob ich dir da zustimmen würde, weil das Problem ist, dass man grundsätzlich eigentlich nie vor Turnieren irgendwas ableiten kann, weil du in Turnieren bis zum Titel 7 Spiele hast und da der Zufall eine so große Rolle spielt, dass es, also das denke ich mir bei jeder Turniervorschau, die wir machen, da reden wir uns 4, 5, 6 Stunden lang die Köpfe heiß, analysieren jedes Team durch und am Ende hängt es aber dann doch halt von der einen verwandelten Standardsituation ab oder vom Verletzungsglück oder Pech. Das ist, was dann im Nachhinein dann immer die entscheidenden Momente sind. Ich meine, wir haben ja Deutschland durch die EM durchbegleitet. Es gibt das, und es gibt zum Beispiel beide Narrative zur EM24 aus deutscher Sicht. Es gibt das Narrativ, ja, war ein gutes Turnier und Nagelsmann hat es geschafft, wieder auch so die Öffentlichkeit anzuzünden. Du kannst aber auch das Narrativ machen, na, eigentlich haben sie kaum so richtig überzeugend gespielt, nur gegen Gegner zweiter Qualitätsstufe, wie eben gegen Schottland, hätten gegen Dänemark ausscheiden können, haben gegen Ungarn ein bisschen Glück gebraucht und gegen die Schweiz waren sie jetzt auch nicht so doll. Also sprich, man kann sich sowieso so drehen, wie man will. Mich würde das jetzt fast wundern, weil wir ja auch quasi aufs ganze Länderspieljahr auch so ein bisschen zurückblicken können. Glaubst du wirklich, dass man nicht wiedererkennbare Muster erkennt? Also Beispiel, die erste Hälfte war schlecht. Mhm. Ich habe mir nochmal alle zugelassenen Chancen in diesem Kalenderjahr angeguckt von Gegnern. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, die erste Hälfte war aber ganz schön oft schlecht. Also ist das nicht zum Beispiel ein Muster, was wiederkehrt?
Okay. Ist mir noch nicht aufgefallen jetzt. Die Spiele sind ja auch immer weit auseinander, aber mag sein. Aber wenn du dir zugelassene Chancen angeguckt hast, dann ist natürlich der generelle Rückschluss auch, und das war auch gegen die Slowakei durchaus zu sehen, dass die Defensive halt immer noch nicht stabil ist. Die Slowakei hat nach wo du 1-0 führst schon, ja, hat die Slowakei eine Riesenchance. Ja, außen, wenn man sich, ja, direkt danach, und das zustande kommen ist komplett random. Das ist einfach nur ein langer Ball irgendwo hin, zweiter Ball irgendwie gewonnen, irgendwie aus. Also die Slowakei macht da nichts gut in der Situation. Das ist halt einfach nur irgendwie weird verteidigt. Ein bisschen Glück vielleicht dabei, könnte man sagen. Aber das ist halt eine richtig stabile Mannschaft, kassiert in Führung liegend in einem wichtigen Spiel nicht sofort so eine Riesenchance vom Gegner. Also das ist auf jeden Fall was sich durchzieht. Und das hatten wir ja auch vor der EM schon gesagt, oder ich glaube, das habe ich schon zu Amtsantritt gesagt von Nagelsmann, dass ich nicht glaube, dass er die Mannschaft defensiv richtig stabilisieren wird. Das hat dann zur EM so halbwegs geklappt, weil dann Rüdiger und Tah in Topform waren und Andrich auch. Das hat dann geholfen. Aber ich glaube, man steht jetzt gerade wieder vor einem ähnlichen Problem, dass defensiv die Personalien nicht top sind. Und dann haben wir auch, glaube ich, bei jedem Spiel, dass ich immer sage, boah, Pressing, weiß ich nicht, 4-4-2 eigene Hälfte, weiß ich nicht, Manndeckung nach vorne, auch nicht ganz konsequent, weiß ich nicht, so. Also diese defensiven Thematiken, glaube ich, die kann man vielleicht schon ableiten, und die waren halt auch gegen Luxemburg dann gewohnt schwach, könnte man sagen. Und ja, die Slowakei hat dann auch kein so gutes Spiel gemacht. Also, es gab auch diverse Situationen. Gibt eine Situation, wo die Slowakei potenziell in einen Konter läuft, wo Sauer auf links schon durch ist, und Strelec verpasst dann den spielt dann einfach so einen leichten Querpass, der dann nicht ankommt, was eigentlich eine super gefährliche Situation gewesen wäre. Also 100%ig stabil war selbst das nicht.
Ja. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen wohlfeil, sich gegnerische Chancen rauszusuchen, weil ja, natürlich werden die Gegner auch mal Chancen haben. Es ist Fußball und du spielst ja nicht im luftleeren Raum. Aber ich finde es halt interessant, wir hatten quasi zwei Themen in diesem Jahr. Eins haben wir explizit besprochen, das andere implizit immer so ein bisschen mit. Das eine explizit besprochene war die Restverteidigung. Das siehst du auch, dass sich das verändert hat. Das hängt aber meiner Meinung nach mit der Art der Gegner ab. Also wenn du gegen Italien, Portugal und Frankreich spielst, dann wird die Restverteidigung mehr gefordert als eben gegen die Slowakei und Luxemburg. Vor allem jetzt bei den letzten beiden Spielen. Da gab es ja kaum restverteidigende Momente und die wenigen wurden dann nicht so gut ausgespielt. Wie zum Beispiel auch noch, ich habe mir auch noch mal die erste Hälfte des Hinspiels gegen die Slowakei angeguckt. Da war Restverteidigung auch ein viel, viel größeres Thema noch tatsächlich. Das zweite ist das Zulassen von Chancen nach gegnerischen Standards. Also die Standardstärke, die jetzt immer so herbeigeredet wird, die Deutschland irgendwann mal wieder haben soll, weil man da Wert drauf legt, ist sowohl offensiv als auch defensiv. Also offensiv ein bisschen mehr erkennbar, denn es gab einige Tore nach Standards, unter anderem gegen Italien hat man einige gemacht und jetzt ja auch im letzten Spiel gegen die Slowakei war das wichtig. Erstes Tor fällt quasi aus einem zweiten Ball nach einer Ecke und bei dem ist dann sowohl Kimmich als auch Woltemade sind komplett frei. Das hat ganz gut geholfen, dieses Tor zu machen. Aber weil wir jetzt über defensive Stabilität gerade sprechen, hätte ich die Frage an dich, inwiefern müssen wir denn da auf tatsächlich genuin defensive Aufgaben blicken, wie eben Restverteidigung, wie Zweikampfführung, wie Staffelung. Wenn wir zum Beispiel dieses Luxemburg-Spiel uns jetzt angucken, also jetzt das Spiel vom Freitag, dann war ja die defensive Instabilität eigentlich vor allem daher bedingt, dass man mit diesem hohen Pressing nicht zurechtkam und dass man es nicht geschafft hat, sich rauszuspielen und dann immer wieder tiefe Ballverluste hatte und dann hat es Luxemburg auch geschafft, sich Chancen herauszuspielen. Ist das nicht vielleicht sogar das Hauptproblem?
Glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Problem sein wird. Das ist tendenziell sollte das immer etwas sein, was eine Stärke der Mannschaft ist, und das war gegen die Slowakei dann auch wieder eine Stärke. Deswegen sehe ich da jetzt nicht so den Gefahrenherd. Das war halt gerade das, warum das Luxemburg-Spiel so schlecht war, dass halt gerade dieser Aspekt dann auch gefehlt hat, weil man auch offensiv überhaupt keine Aktivität hatte. Ich glaube, in der Hinsicht wird man sich stabilisieren, sondern ich glaube, es hat dann wirklich mit genuin defensiven. Ist genuin ein deutsches Wort?
Ja.
Ich habe was gelernt. Mit genuin defensiven Dingen zu tun. Ne? Also es gab auch gegen Luxemburg dann auch aus diesen Ballverlusten heraus gibt es Situationen, wo man so denkt, hä? Es gab eine Situation, wo glaube ich, wer waren das? Ich glaube Anton und Goretzka verteidigen zusammen einen Luxemburger im 1 gegen 1. Also Anton verteidigt ihn 1 gegen 1 und Goretzka kommt dann noch dazu. Und der kann trotzdem gegen zwei Spieler einfach in die Mitte ziehen. Mhm. Was so, du machst normalerweise im 1 gegen 1 erstmal die Mitte zu. Da ist nicht nur 1 gegen 1, sondern es kommt noch ein zweiter Spieler hinzu, der auch noch aus der Mitte kommt. Und er kann trotzdem in die Mitte ziehen, was halt komplett Gaga ist. So, das kann nicht passieren, sowas. Und also das macht mir mehr Sorgen als die Ballverluste, weil sich solche Sachen halt auch schon lange jetzt durchziehen, dass sowas immer wieder passiert, dass man da so in so Basics einfach irgendwie immer mal wieder verkackt.
Aber warum? Ist das eine Frage des Personals?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Fokus und Personal. Also erstmal hast du auch ein bisschen durch das Personal bedingt, hast du eher einen offensiven Fokus in der Spielweise. Mhm. Wenn du einen offensiven Fokus in der Spielweise hast, ist die Konzentration potenziell nicht ganz so stark auf dem defensiven Aspekt. Das hat man dann bei der EM gesehen, als es dann ne vor heimischem Publikum, wo es um alles geht, dann ist der Fokus da wieder ein bisschen stärker da. Da wirkten dann Rüdiger und Thal in manchen Spielen halt wirklich beeindruckend, weil sie so darauf fokussiert waren, aber dann gerade in solchen Spielen kann es halt schnell mal sein, dass du halt in diesem Moment, du weißt nicht, gerade wenn du den Gegner nicht hundertprozentig ernst nimmst und denkst, ja okay, das ist ja Flügelspieler von Luxemburg, was wir da machen,
nach dass innen du das dann halt abschließen.
Genau, exakt. Aber hat auch kein Tor geschossen, von daher, ja. Der Erfolg gibt ihnen recht.
Naja.
Aber also ja. Weiß nicht. Also Anton zum Beispiel hat da auch individuell einfach bestimmte Schwächen und generell ist einfach, ich glaube, was man immer so ein bisschen schon, was man schnell aus den Augen verliert, wenn man sich den Kader anguckt in seinen Stärken, ist, dass der Kader kaum Spieler hat, die defensiv top sind, die defensiv Weltklasse sind. Und wenn du das vergleichst, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, ich hatte irgendwann mal im Kopf den Vergleich aufgemacht zur Weltmeistermannschaft 2014, wo du Lahm, Hummels, Boateng, Hövedes, Khedira, Schweinsteiger plus als Pressingspieler auch noch Müller und Klose und Kroos hast. Also im Grunde von 10 Feldspielern sind 6 defensiv wirklich halt super gut und 3 arbeiten extrem viel. Und wenn du das mit dem aktuellen Kader vergleichst, ist es halt wirklich ein krasser Qualitätsabfall in dem Aspekt und das wird sich halt ab und zu mal zeigen. Also fehlende defensive Qualität in der Spitze kannst du halt nicht auf Dauer einfach weg denken oder wegtrainieren oder weg irgendwas. So.
Und ich meine, in der hintersten Reihe, da ist ja auch völlig klar, wo da die Probleme liegen. Also ich meine, dass Schlotterbeck-Tah eine bessere Kombination ist als Anton-Tah, haben wir jetzt nicht nur wegen des Luxemburg-Spiels gesehen, sondern da wären wir auch vorher drauf gekommen, dass du Nico Schlotterbeck auch im Spielaufbau brauchst, dass die Rechtsverteidigerposition ein riesiges Thema ist im Nationalteam, historisch gesehen, seit dem Karriereende von Philipp Lahm. Ja, okay, ist auch, also haben wir schon oft genug besprochen, die gute alte Kimmich-Debatte. Und den Linksverteidiger, da scheint man sich jetzt auf David Raum festgelegt zu haben, Maxi Mittelstädt bekommt keine Chance mehr, Nathaniel Brown wurde einmal kurz eingewechselt, okay gut. Also das ist ja relativ, also ich finde in der Defensive, da wiederholt man sich auch, wenn man da jetzt nochmal über das Personal drüber spricht und es hat auch viel damit Form zu tun, tatsächlich, wie die dann da zusammenspielen. Aber wie blickst du denn aus defensiver Sicht auf die Wahl der Offensivspieler? Also eben Beispiel jetzt gegen Luxemburg dann, dass wir da Wirtz, Gnabry und Sané haben und Nick Woltemade vorne drin. Also das war ja tatsächlich so, wie wir es auch gegen die Slowakei im Rückspiel gesehen haben. Was ist denn defensiv über diese Offensivspieler zu sagen?
Ich denke, Wirtz ist generell sehr gut. Sehr, sehr clever im Pressingverhalten, hat gute Balleroberung. Gnabry und Woltemade arbeiten recht solide, aber nicht herausragend so. Weil Gnabry schon gut ist diese Saison im Pressing so. Sané, bei Sané ist halt immer so ein bisschen, hat er einen guten Tag oder nicht. Ich hatte das Gefühl, also Sané können wir vielleicht nochmal als einzelnes Thema aufmachen, weil ich habe das Gefühl, man hat einen ganz anderen Sané jetzt gesehen. Nicht, weil er zwei Tore gemacht hat, sondern weil er einfach mit einer ganz anderen Attitüde spielt. So. Und punktuell hatte man das Gefühl, der ist jetzt schon, hat sich ein bisschen gefangen und ist ein bisschen, wirkt ein bisschen solider einfach in seinem Auftreten.
Aber gab es das in seiner Karriere nicht schon 15 Mal, dass man dachte?
Ja.
Also ich vertraue dem ehrlicherweise gar nicht.
Ja, das ist nachvollziehbar. Aber ja, gut, man kann ja nur das beurteilen, was man jetzt weiß.
Ja, das ist jetzt, okay.
Ja, also das Ding ist, was natürlich ein ganz großer Unterschied ist zum Rest seiner Karriere, ist, dass er jetzt aus einem anderen Status heraus agiert. Er ist jetzt nicht mehr der ich bin der potenzielle Weltklasse-Angreifer, der eigentlich hier die Mannschaft irgendwie auch ein bisschen schultern muss und der den Unterschied ausmachen soll, blablabla, sondern er ist jetzt ein Rollenspieler, der im Ausland spielt, der bei Bayern quasi aussortiert wurde, und der auch so ein bisschen auf Bewährung spielt, so, und wo relativ klar ist, okay, entweder du machst das, was wir von dir erwarten, oder du bist raus, und nicht mehr so, okay, auch wenn du Kacke spielst, wir geben dir noch eine Chance und noch eine Chance und ey, mach einfach dein Ding und so. Und ich glaube, das ist einfach, und er ist jetzt auch nicht mehr 20, sondern wie alt ist er genau? 30?
Ja, so um Dreh rum. Aber kann man es nicht auch genau gegenteilig argumentieren? 29 ist er noch, im Januar wird er dann 30 tatsächlich. Aber kann man nicht auch genau gegenteilig argumentieren, dass bei Leroy Sané Julian Nagelsmann vor ein paar Monaten noch sagt, naja, also dass er jetzt in die Super League wechselt, jetzt muss er aber wirklich dann sehr gute Leistung zeigen, um nominiert zu werden. Und dann macht er 3 Scorer in 6 Spielen und ist auf einmal wieder mit dabei und auch gesetzt in beiden Spielen, auch nach einem schlechten ersten Spiel. Ist doch eigentlich, ist es nicht, also das ist... ist ein Vorwurf, den man Julian Nagelsmann, finde ich, schon sehr leicht machen kann. Es wird immer über das Leistungsprinzip gesprochen. Und für manche Spieler scheint dann das Leistungsprinzip aber ein bisschen weniger zu gelten als für andere Spieler. Also du kannst über Stiller, Stach, Mittelstädt, Bayer, Nathaniel Brown, kannst du sprechen, warum die so wenig Chancen bekommen. Und wenn du die Aufstellung gegen Luxemburg siehst und da laufen dann halt wieder Sané, Goretzka, Gnabry vorne rum, kannst du bei jedem Einzelnen zwar auch den Case dafür machen, warum der jetzt für dieses schwierige Spiel gegen Luxemburg wichtig sein könnte. Und ich will jetzt auch nicht kleinreden, dass Goretzka und Gnabry eine große Rolle beim besten Team Deutschlands gerade spielen beim FC Bayern. Allerdings sah Gnabry auch schon als Plus 1, ehrlicherweise. Da sind eigentlich zwei andere noch ein bisschen wichtiger, plus Harry Kane vorne drin. Aber ich finde, genau an Leroy Sané kannst du diese Grundsatzdiskussion schon führen, ob es nicht bei Julian Nagelsmann so ist, wie es bei ihm auch schon als Vereinstrainer war. Er steht auf gewisse Spielertypen und kommt mit denen auch klar. Vielleicht auch deswegen, weil die Dinge auch vielleicht mal eher so kritikloser hinnehmen, die er von ihnen fordert als andere. Ich weiß es nicht. Und die spielen dann immer. Und das ist doch schon erstaunlich, dass du nach so einem Spiel gegen Luxemburg, das einfach richtig schlecht war, das muss man so sagen. Also die SZ, Christoph Knerr, hat wieder eine sehr schöne Überschrift gefunden, hat gesagt, ein 2-0-Sieg, der 2 bis 3 Tore zu hoch war. Das beschreibt dieses Spiel tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Schade, dass du gerade gemutet bist. Du fandest das auch sehr lustig.
Ja, aber ich habe mich schnell noch im Lachen entmutet, damit die Leute noch hören, wie lustig ich es fand.
Sehr gut. Aber nach diesem schlechten Spiel sieht man eigentlich keine Änderung. Also klar, Schlotterbeck kommt rein, aber das war ja eher, ja gut, wir brauchen dich jetzt unbedingt und dann wird noch irgendwie glorifiziert, dass er sich mit Schmerzmitteln pusht, genauso wie Kimmich, der dann reingekommen ist. Also sie mussten dann spielen, weil man auch gesehen hat, boah, es funktioniert anders nicht. Und ich finde, an Leroy Sané kann man diese Diskussion ganz wunderbar führen und deswegen, glaube ich, wird sie auch an seine Person so gut geführt. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht, dass er jetzt beide Spiele komplett von Anfang an gespielt hat.
Ja, also Leistungsprinzip ist ja, bezieht sich ja jetzt nicht nur auf ein Spiel in der Nationalmannschaft, sondern auf das generelle Leistungsvermögen gerade. Und ich habe jetzt Sané nicht so wahnsinnig viel bei Galatasaray gesehen, muss ich zugeben. Deswegen kann ich das nicht wirklich beurteilen. Vielleicht war er da ja auch sehr gut. Leistungsprinzip so auszulegen, dass man nach einem schwachen Spiel jemanden sofort austauscht, da bin ich da bin ich nicht dabei. Also aus, das ist aus Trainersicht einfach, wenn du da, wenn du das machst, ja, musst klar. du andauernd Spieler mhm. wechseln. So, so, du musst schon, du bewertest schon die Leistung über mal mindestens 3, 4, 5 Spiele normalerweise und dann fängt man mal an zu handeln, wenn, wenn jemand dreimal in Folge ist, sonst bist du die ganze Zeit, ne, dass jemand mal ein schwaches Spiel dabei hat, ist relativ normal. Und wenn das halt in der, wenn sich das durch die ganze Mannschaft zieht, ist es sowieso ein bisschen schwierig, das an Einzelpersonen festzumachen, ne, weil also die ganze Mannschaft träge und verunsichert und unklar wirkt und man vielleicht auch selber als Trainer das Gefühl hat, das war taktisch halt vielleicht auch ein bisschen Gurke, dann da jetzt zu sagen, okay, aber wir, Gnabry und Sané jetzt Bank, weil die sind jetzt schuld daran, dass die ganze Mannschaft Kacke war. Das ist ja auch eine komische Logik, wo du dich auch, also es auch ein bisschen mhm. unglaubwürdig gegenüber der Mannschaft, glaube ich, wirkt, wenn du dann da einzelne Spieler
verhängst. Aber bei anderen passiert es doch. Angelo Stiller und Maxi Mittelstädt spielen keine Rolle mehr. Stiller hat jetzt am Ende ein Spiel gemacht für 59 Minuten in der kompletten WM-Quali, also bei 6 möglichen Spielen. Und Max Mittelstädt hat ein Spiel über 90 Minuten gemacht. Da haben wir ja noch viel drüber geredet, musste dann von links auf rechts wechseln im Hinspiel gegen die Slowakei. Das war dann auch nicht gut, wurde auch besser, als Baku reinkam. Aber der ist jetzt einfach raus. Und das ist ja das, und auch das kann man ja verargumentieren. Ich will jetzt auch nicht so tun, als ob Maximilian Mittelstädt die beste Saison seines Lebens spielt. Aber das ist doch das... Das ist doch das, wo, glaube ich, auch so ein bisschen die Schärfe der Diskussion herkommt, dass du bei manchen Spielern sagst, na, wir können jetzt nicht nach einem schlechten Spiel die komplett rauslassen, finde ich richtig, aber bei anderen passiert es doch. Also warum bekommen denn dann andere Spieler keine Chance mehr?
Aber Mittelstädt und Stiller hatten doch gar keine explizit schlechten Spiele für die Nationalmannschaft, habe ich jetzt
das
so
kommt ja noch
Kopf.
Mit dazu.
Ist doch, ja, aber das ist doch, glaube ich, gar nicht der Punkt, sondern es geht einfach wahrscheinlich um die Leistung im Verein, dass einfach gesehen wird, dass die einfach nicht für so gut befunden werden, dass die auf ihren Positionen mehr helfen können als die Alternativen. Man setzt lieber auf einen Mecher, als Pavlovic-Backup sozusagen, lieber als auf einen Mecher, als auf Stiller. Man setzt lieber auf Brown als auf Mittelstädt. Fertig.
Ja, okay, ja,
das ist klar. Also finde ich nicht unbedingt richtig, aber so, das ist, glaube ich, die Logik.
Okay, dann versuche ich nochmal über einen anderen Punkt, über eine andere Einflugschneise zu erklären, weshalb ich gerade so ein Unbehagen habe, wenn ich eben Wirtz, Sané, Goretzka da vorne drin rumlaufen lassen. Das geht nicht gegen die einzelnen Spieler. Und ich gebe zu, ein bisschen kommt mit dazu, dass ich jetzt diese Spieler schon so oft im Nationalteam in Summe dann eher scheitern als erfolgreich sein Spielen gesehen habe, dass ich ihnen vielleicht auch manche Dinge einfach nicht mehr zutraue. Und das ist natürlich so ein Ex-Post-Bias, den man dann hat, von den Ergebnissen her geleitet. Das steht einem da vielleicht als Beobachter auch manchmal ein bisschen im Weg. Aber ist es nicht ein Problem, Suggestivfrage, dass sich manche Spielerprofile zu ähnlich sind im deutschen Team? Beispiel, wie viele Spieler haben wir auf dem Spielfeld, die Lust haben, den Ball in den Raum zu bekommen und dem mit hohem Tempo hinterher zu jagen? Und wie viele von diesen Spielern wollen den Ball in den Fuß? Und wie viele von diesen Außenbahnspielern, zum Beispiel eben jetzt Leroy Sané, fühlen sich eigentlich am wohlsten damit, wenn sie den Ball bekommen und dann mit 2 schnellen Schritten nach innen ziehen können und dann mal gucken, was so passiert? Und dasselbe haben wir auf der anderen Seite mit Florian Wirtz, der spielt aktuell ganz genauso. Das ist so, glaube ich, das Safety-Net, auf das er zurückführt und so weiter und so fort. Ich finde, die Spieler in der Offensive sind sich sowohl in ihrem defensiven Profil als auch in ihrem offensiven Profil zu ähnlich. Und auch das verstehe ich nicht so ganz, wenn man ja noch andere Möglichkeiten hätte.
Ich fand jetzt mal, also Sané hat jetzt gerade gegen die Slowakei ja genau das gemacht, er hat die Tiefe angelaufen. Und hat nicht mehr nur jeden Ball in den Fuß gefordert. Das war einer der großen Wechsel bei ihm.
Aber ist er die Tiefe nicht angelaufen, nachdem er eine Verlagerung bekommen hat? Ist das klassisches Tiefe? Also war nicht eigentlich das Muster gegen die Slowakei diagonale Verlagerung und mit dem ersten Kontakt nimmt er ihn halt mit in die Tiefe?
Nee, das zweite Tor macht er. War das zweite oder dritte? Das macht er direkt, da läuft er direkt die Tiefe an.
Ja, okay, das stimmt. Das war nach dem Ballgewinn von Wirtz auf dem Flügel. Woltemade passt auf Wirtz und dann, ja, okay. Okay, gut. Aber das ist ja eher eine Kontersituation. Wo soll er da auch hinlaufen? Aber okay.
Ja, naja, das war aber schon ein guter Lauf auch. Also ja, der startet nach außen, zieht so nach innen, knickt dann ab. Ach nee, das war das zweite und also beide seine Tore waren sogar so Situationen, wo er so die Tiefe anläuft. Also das eine war wirklich eine klassische Kontersituation, da läuft er einfach nur zum Pfosten durch. Aber bei der anderen Situation macht er so einen Bogenlauf hinter den Gegner, wo der Gegner ihn deshalb auch aus den Augen verliert.
Ja, okay.
Also stimmt. Es ist ein bisschen und ich finde Gnabry ist schon ein anderer Spielertyp. Also wir hatten ja genau die Diskussion auch zur EM, wo man Havertz, Wirtz, Musiala, Gündogan hatte, die eigentlich alle eher zum Ball kommen, wo ich gesagt habe, nun, mir würde ein Spieler einfallen, der dann ein gutes Gegengewicht bietet. und ich finde jetzt aber mit, wenn Sané so spielt, plus Gnabry dazu, hast du schon ganz gut Tiefe. Ich glaube, das ist ein bisschen die Idee, dass Goretzka diese Tiefe bieten soll auch.
Und wie finden wir das?
Wobei er das jetzt nicht so viel gemacht hat. Also genau. Eher ein schwaches Argument. Ja, ich bin so ein bisschen 50-50 auf den Vorwurf. Ich sehe jetzt nicht, dass wir eine Idealzusammenstellung haben in der Offensive, wo man sagt, okay, die Spielertypen, die passen super zusammen. Allerdings muss man sagen, dass Woltemade und Wirtz beide zum Ball kommen, das war ja jetzt der absolute Schlüsselmoment gegen die Slowakei. Dass die zusammen in diesem Raum dort zusammen kombinieren und die Drucksituation auflösen, das war Gold. Also das hat da in der Hinsicht gut funktioniert. Wenn Spieler den Ball in Fuß wollen und nicht alle dribbeln wollen, sondern kombinieren wollen, dann funktioniert das auch gut. Also mehrere Kombinationsspieler funktionieren gut zusammen. Mehrere Dribbler funktionieren relativ schlecht zusammen, weil nicht zwei Spieler gleichzeitig dribbeln können, aber zwei Spieler können zusammen kombinieren. Deswegen glaube ich, solange du ins Kombinieren kommst, ist das auch gar kein Problem. Brauchst trotzdem das Gleichgewicht, dass du dann auch Tiefe gibst. Wen würdest du denn als realistisch sehen, der wirklich nah an der Startelf ist, der diese Tiefe mehr bedrohen würde?
Naja, also Maximilian Bayer haben wir ja oft genug besprochen hier, finde ich.
Ja. Aber ist zurzeit nicht nah an der Startelf, glaube ich, oder?
Ja, gut, klar, aber die Frage kann man natürlich stellen, warum dem so ist. Ich persönlich bin nicht der Freund von Karim Adeyemi, aber das ist natürlich der Spieler, den du für dieses Profil dann aufs Feld schickst, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen sonstigen Diskussionen, die er gerade so am Hals hat. Wenn ihr was habt in der Mystery Box angeblich, was nicht so ganz mit dem deutschen Recht übereinpasst, dann werft es doch einfach weg oder gibt es.
Aber Offensivspieler sollen ja ihre Waffen entwickeln.
Ja, weiß ich nicht. Ich wollte diesen naheliegenden Gag wollte ich nicht machen. Aber und dann könnte sowas
ich
natürlich
schon.
Und da sind wir uns auch zu ähnlich in unserem Profil. Das ist ein Problem für diesen Podcast. Uns fehlt Caro als ausfällendes Argument.
Deswegen fehlt Caro, ja.
Wirklich, nicht nur deswegen natürlich. Ja, aber ich finde, so ein Element könnte ja auch aus dem Mittelfeld kommen. Das ist ja das, was man mit Goretzka letztlich will. Goretzka hatte die Rolle, die Position vorne aufzufüllen, zusammen mit Serge Gnabry, aber eher noch Goretzka tatsächlich. Interessanterweise war es so, dass er gleichzeitig auch die Rolle hatte, zweiter Sechser zu sein, wenn es mit Pavlovic alleine nicht reicht. Also deswegen das war ein bisschen schief, würde ich sagen, im Spiel gegen Luxemburg. Mal war er sehr hoch und nicht anspielbar, mal war er tief und anspielbar und wusste aber nicht, wohin er dann eigentlich spielen soll, weil die Luxemburger sind ja einfach mitgegangen. Also die haben das ja einfach sehr einfach Mann gegen Mann eigentlich gegen den Ball zugestellt. Aber das könnte ja auch aus dem Mittelfeld kommen. Da könnte ein Anton Stach jemand sein. Da könnte auch ein Angelo Stiller jemand sein. Also ich sehe...
Für die Tiefe?
Warum nicht? Natürlich.
Also ich bei Stiller nicht so die Mobilität.
Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie viele Stuttgart-Spiele hast du denn zuletzt gesehen? Ich habe immer das...
Ja, offenbar nicht genug.
Also
greift er so viel tiefer an?
Ja, also natürlich aus bestimmten Situationen heraus. Der ist jetzt nicht der wild immer mit nach vorne läuft, weil er ja auch erstmal gucken muss, dass der Ball ins Angriffsdrittel kommt. Aber diese klassische Kombination, die Stuttgart drin hat seit 2 Jahren, dass sie über den linken Flügel und linken Halbraum mit meist 3 Spielern das auszocken, da ist ganz oft Stiller derjenige, der dann in die Tiefe geht und eben nicht Mittelstädt oder Führig oder so weiter.
Aus der Kombination heraus.
Genau, aus der Kombination heraus. Und ich meine, das ist ja auch das, worüber wir hier gerade sprechen. Wir sprechen ja nicht über Gegner, bei denen Deutschland 5 Offensivchancen hat und die kommen aus offensiven Umschalten, wo du einfach schnell sein musst, sondern wir spielen ja aus Situationen, wo es in der Regel einen tiefen Ballbesitz gibt. Das hatten sie gegen Luxemburg halt nicht, weil sie im Aufbauspiel so schlecht waren. Und dann haben sie es besser hinbekommen und dann hatten sie diesen tiefen Ballbesitz. Und es war auch nicht in der kompletten ersten Hälfte gegen Luxemburg schlecht, das muss man ja auch sagen. Die ersten 10 Minuten waren okay, die letzten 5 Minuten waren okay. Das dazwischen war totale Grütze. Und gegen die Slowakei war es ja auch so, dass die Slowakei hat von Beginn an, das war der große Unterschied zum Hinspiel meiner Meinung nach, 4-4-2 in der eigenen Hälfte. Wir warten erstmal, versuchen den Zwischenlinienraum dicht zu machen. Lobotka ist derjenige, der da immer wieder quasi die Lücke füllen soll. Hat halt gar nicht funktioniert, weil Deutschland sich dann wohl gefühlt hat in dem Ballbesitz. Und dann ab dem 1-0 da dann auch so eine Selbstsicherheit, glaube ich, bekommen hat. Und dann kam man ins Rollen. Und aus solchen Situationen heraus, da ist doch Stiller genau derjenige, der das dann machen kann, was er beim VfB auch macht. Zum Beispiel. Deswegen... Ich will es auch gar nicht. Also
ja gut, aber das können ja, das machen Wirtz und Woltemann ja auch. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt was fehlt.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, Florian Wirtz ist natürlich gerade ein interessanter Fall, weil rein nach dem Leistungsprinzip müsste der jetzt gerade nicht spielen, aber weil wir wissen, was er kann, spielt er dann doch immer und das ist auch letztlich völlig okay bei jemandem, der diese Fähigkeiten hat. Ist aber so ein bisschen das EM-Problem. Also da hat man ihn auch spielen lassen, weil er eigentlich spielen sollte und dann im Spiel gegen Spanien auf einmal nicht mehr, weil die Leistung nicht gepasst hat. Also da hat man sich genau von diesem Grundsatz dann verabschiedet. Also ich verstehe, was du damit sagen willst, aber für mich wirkt das alles eben unrund. Und ich glaube eben einfach nicht mehr, dass Spieler wie eben Gnabry, wie Sané, wie auch Goretzka, die alle ihre Qualitäten haben, die aber wieder und wieder Grenzen aufgezeigt bekommen von ihren Gegnern. Und zwar sowohl im Verein als auch im Nationalteam. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das auf Dauer mit diesen Spielern besser wird. Und dann musst du ja andere Spieler heranführen. Und dann muss ein Stiller mehr spielen als 59 Minuten. Das ist doch Wahnsinn. Also weil wann soll der denn sonst spielen? Hoffen wir einfach darauf, dass er zur WM in Topform ist, dann ein gutes Auftaktspiel macht und ab dann spielt er die WM seines Lebens. Also
nee, ich glaube, man sieht ihn einfach nicht auf dem Niveau. Also ich glaube, ich sehe Stiller auch nicht ganz so stark, wie er in der Öffentlichkeit gemacht wird. Die Frage ist, lohnt sich es wirklich, Goretzka vorhin zu setzen? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt auch ein bisschen den Nachteil, dass ich am Wochenende mit eigenen Spielen immer belastet bin und deshalb nicht mehr so viele sehe. Deswegen kann ich die aktuelle Form der Spieler auch nicht so fundiert einschätzen. Aber was ist denn Nagelsmanns Begründung, warum er auf Goretzka setzt und nicht auf? Also ich glaube, Stiller hat er begründet, dass er ihn quasi als defensiven Sechser sieht. Also ich glaube, das wurde auch vielleicht von manchen missverstanden, dass man sagt, dass Nagelsmann denken würde, er wäre primär defensiv stark. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern er sieht ihn als Holding Six, er sieht ihn als tiefen Spielaufbauspieler und gerade einen, der nicht so nach vorne geht, was ich anhand seines Profils nachvollziehbar finde, aber könnte man auf jeden Fall diskutieren, ob man ihn nicht auch höher einsetzen könnte. Aber was ist seine Begründung mit Goretzka?
Also ehrlich gesagt, so das standardmäßig, ich weiß gerade gar nicht, ob er danach genau gefragt wurde oder ob ich es einfach nur vergessen habe. Er sagt halt, er geht halt immer auf Erfahrung, Zweikampfstärke, Laufintensität und ich glaube, dass er jetzt auch rund um die Nominierung nochmal hervorgehoben hat, dass halt Goretzka beim FC Bayern auch gerade eine wichtige Rolle spielt. Aber also ehrlicherweise ist es so dieselbe Platte, die man lange hört, die ja auch nicht falsch ist. Also ich will ja auch gar nicht so tun, als wäre Leon Goretzka ein schlechter Spieler. Ich will nur die Frage stellen, ob mit einem Spieler wie Goretzka du es hinbekommen kannst, so Muster aus dem Team rauszubekommen, die dieses Team einfach jetzt schon seit Jahren im Grunde hat, eben unter anderem mit Goretzka. Vielleicht ist es auch ungerecht, das an ihm festzumachen. Aber ich finde, gegen Luxemburg hast du schon gesehen, wo da Probleme liegen könnten, zum Beispiel.
Ja, finde ich einen fairen Punkt. Ich glaube, der was wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, was vielleicht mal diskutiert werden muss in dem Kontext, ist, dass ich glaube, Nagelsmann versucht sich jetzt halt sehr stark an den Bayern zu orientieren. Und das ist, Tobi Escher hat es gerade lautstark kritisiert, dass er es nicht macht, aber ich glaube, er macht's gerade. Und das ist ja, ne, Tobi hatte das relativ gut gesagt, dass im Grunde 3 deutsche Weltmeistertitel sind so entstanden, dass man einfach geguckt hat, was spielt die beste Mannschaft gerade. Dann nimmt man die Schlüsselspieler dieser Mannschaft, packt sie zusammen und füllt Position auf. Und ich glaube, das ist gerade ein bisschen das, was passiert. Und deshalb setzt Nagelsmann dann auf Pavlovic Goretzka als Doppel-Sechs erstmal als Basis. Deshalb spielt Gnabry auch. Das ist dann vielleicht schon die Haupterklärung für die wesentlichen Positionen, die wir jetzt diskutiert haben. Und dann brauchst du quasi einen Olise-Ersatz. Und da sieht er jetzt Sané vorne. Wirtz spielt den Luis Diaz, den spielt er natürlich ein bisschen anders. Woltemade spielt den Kane, tatsächlich relativ 1:1. Kimmich dann von der Seite. Also das System war jetzt sehr stark, dieses so nicht der klassische Dreieraufbau von Nagelsmann, was er eigentlich sehr gerne hat, dass er erstmal 3-1 Aufbauraute und dann Offensivräume besetzen und da reinspielen, sondern es war jetzt viel mehr erstmal die beiden Innenverteidiger als Aufbau mit dem Sechser davor und dann ein bisschen Bewegung rein, Außenverteidiger sehr flexibel, Kimmich kam häufig als dritter Aufbauspieler dazu, hat das aber nicht konstant gespielt, sondern ist häufig dann auch ins Mittelfeld, hat diese diagonale Rolle, die Bayern Außenverteidiger haben, mit Raum hast du dann das relativ logisch, dass das Wirtz normalerweise der ist, der ins Zentrum geht und Raum dann die Breite beläuft, kannst du aber auch, ist auch in manchen Situationen flexibel gewesen. Also das ist jetzt schon von Nagelsmann, was man gegen Luxemburg noch nicht so gesehen hat, weil da wurde es überraschend schlecht gespielt, aber gegen die Slowakei hat man es jetzt gesehen, dass das schon eigentlich die Idee von ihm ist, dass er ein bisschen dieses Bayern-System adaptieren will für die Nationalmannschaft. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein relativ großer Teil der Begründung. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Die haben also, ja jetzt gegen die Slowakei das entscheidende Spiel 6:0 gewonnen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ja, fandst du die Slowakei gut in dem Spiel? Hat die Slowakei irgendwas gut gemacht? Ja, eben, was im Hinspiel gut war.
Deswegen, also man muss... Ich finde mal, man kann auch noch mal die ersten Tore diskutieren, weil das waren teilweise skurrile Fehler von der Slowakei im Verteidigen. Ne? Also dieses das Ding von Goretzka auf Gnabry, das sah wunderschön aus. Ja, das war auch gut gespielt. Gerade in der Herleitung war das gut. Aber erstmal kommt Duda als im Grunde ballferner Sechser, der nicht in der Lage ist auf die gegnerische 10 zu schieben, also sein Sechser neben, also Lobotka neben Duda ist erstens rausgeschoben aus dem Raum, ballnah, plus er ist ausgerutscht in der Situation und Duda sieht es vor sich, Duda sieht Goretzka frei vor sich und Lobotka 10 Meter daneben auf dem Boden liegen und anstatt Goretzka aufzunehmen, guckt er irgendwie hinter sich und versucht den Diagonalball auf Gnabry zu verteidigen. Total skurril. Und dann kommt auch der Innenverteidiger, wo du normalerweise in der Situation, Gegner hat einen offenen Fuß im Zentrum, da fällst du als Kette immer erstmal zurück und machst immer erstmal Tiefe zu. Und der Innenverteidiger orientiert sich ganz komisch auch an Gnabry, der schon einläuft und schiebt auf Gnabry raus. Während Gnabry aber dann einfach hinter ihn reinläuft. Also der Innenverteidiger macht dann auch einfach den Passweg auf Gnabry komplett auf. Also beide ein bisschen Gaga da. Und das die Ecke beim 1-0 war auch sehr, sehr interessant. Da steht ja Woltemade einfach in so einem Kreis von keine Gegenspieler zentral vorm Tor, wo man denkt so, was ist denn da los? Und ich habe mir das mal ganz genau angeguckt. Und das war eine sehr interessante Situation, die ganz gut gezeigt hat, warum Verteidigen manchmal ein bisschen schwerer ist, als es aussieht. Also es war schlecht so. Es war aber auch ein bisschen unglücklich, nämlich Tah spielt da eine entscheidende Rolle, dass der Verteidiger von der Slowakei hat Tah im Rücken, er dreht sich um, sieht Tah direkt hinter sich, dreht sich wieder nach vorne, sieht Woltemade, denkt aber, Tah ist noch hinter ihm. Tah ist in dem Moment schon weggelaufen und von dem anderen Slowaken übernommen. Deshalb sieht das dann in dem Moment, wo Woltemade den Ball bekommt, sieht es aus, als ob der Verteidiger einfach völlig willkürlich im Raum rumsteht, ohne irgendwas zu machen. Man sieht aber in der Szene, dass er einen Arm nach hinten nimmt und versucht Körperkontakt zu Tah aufzubauen, der schon 3 Meter weg ist in der Situation. Es ist ganz, ganz skurril. Ich kann das nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Also der Verteidiger steht da und tastet mit seinem Arm in der Luft hinter sich, weil er denkt, Tah ist noch da und geht deshalb nicht auf Woltemade. Und der andere Slowake, das ist auch wieder Duda, glaube ich, in der Situation, der ist an Woltemade, sieht ihn, läuft an ihm vorbei, weil sie rausschieben wollen nach der Ecke, was schon in der Situation ein bisschen eine doofe Situation ist, weil der Ball, glaube ich, schon verloren ist. guckt dann nochmal hinter sich, sieht Woltemade, sieht aber auch den anderen Verteidiger und denkt, der Verteidiger übernimmt Woltemade und geht deswegen nicht nach hinten. Und deswegen, ne, der eine denkt, der andere übernimmt ihn, der andere denkt, er hat Tah im Rücken, dabei ist Tah eigentlich schon weg und von dem anderen übernommen. Also es war ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es war aber auch ein bisschen leichtfertig. Also Duda hätte auch einfach an Woltemade dran sein können.
Also und einigen wir uns darauf, die Slowakei war an diesem Abend nicht Frankreich oder Portugal oder das gute Italien, sondern es war ein bisschen
oder
schlechter.
Die Slowakei aus dem Hinspiel waren sie auch nicht.
Zum Beispiel,
Das hatte dann allerdings auch wieder damit zu tun, dass dieser Spielaufbauansatz deutlich besser funktioniert hat als das, was jetzt zuletzt gespielt wurde. Weil mit diesem Zweieraufbau war es schwieriger für die Slowaken zu entscheiden, wie sie anlaufen. Davor im Dreieraufbau war es relativ klar im 4-3-3, dass sie normale Zuordnungen haben. Gegen den Zweieraufbau war es immer wieder so, dass dann entweder ein Flügel oder sehr, sehr häufig ein Achter irgendwie rausgezogen wurde, dadurch das Zentrum aufging und sie dann da Zuordnungsprobleme hatten, weil Deutschland dann sehr gut flexibel diese Räume besetzt hat. Was ein sehr großer Unterschied war, wir hatten es vorhin schon mal dieses Woltemade-Wirtz-Ding. Ich glaube, ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht jetzt ein absolutes Schlüsselelement der Mannschaft war. Ich komme noch mal mit einer Anekdote rein oder ich mache die später, wenn du noch eine Frage hast, weil ich monologisiere, glaube ich, schon seit 10 Minuten.
Mach die Anekdote, dann habe ich eine Frage, auf die wieder ein Monolog folgen wird. Also alles gut.
Sehr gut. Vielleicht beantworte ich die jetzt auch schon halb. Wir machen im Verein immer so einen Traineraustausch, montags 20.30 Uhr, also könnt ihr ausrechnen, in diesem Fall 15 Minuten vor dem Länderspiel, weshalb wir dieses Mal das Länderspiel zusammen geguckt haben und ich gebe immer so einen kleinen Impuls rein und mein Impuls dieses Mal war ein bisschen vom Luxemburg-Spiel inspiriert, weil ich da wieder was beobachtet habe, was ich zurzeit was mir sehr viel auffällt, was ich sehr bemerkenswert finde und was ein relativ häufiges Problem von so klassischem Positionsspiel ist, wo ja auch Nagelsmann herkommt. Und Nagelsmann hat auch sehr stark diese Logik, dass du erstmal durchs Zentrum spielst, ne? Dass du den Aufbau mit dem Dreieraufbau im Zentrum hältst und dann auch die zentralen Räume so besetzt, dass du direkt möglichst da durchspielen kannst. Und die Flügelspieler sind ja die Joker, die spielst du nur an, wenn das Zentrum dicht ist. Und diese Logik führt dazu, dass manchmal, wenn du auf diese Joker an der Seite spielst, dass die zentralen Spieler relativ weit weg sind von denen. Und eine andere Logik, der ich eher folge, ist, dass du sagst, sozusagen die erste Pressinglinie ist nicht die vertikale Linie, sondern normalerweise, wenn der Gegner gut spielt, dann macht er das Zentrum eh immer zu und du musst eh immer erstmal auch auf die Seiten pendeln und von den Seiten anspielen. Deswegen die erste Linie, die du schlagen musst, ist quasi die Linie an der Seite. Also im 4-3-3 nicht die beiden Flügelstürmer und der Mittelstürmer, sondern sozusagen Mittelstürmer, Flügelstürmer und Außenverteidiger. Also so die sozusagen die seitliche äußere Schicht des Systems. Die musst du erstmal schlagen und du spielst guten Fußball, wenn du es schaffst, hinter diese Linie Aktivität zu bekommen. Ja? Also quasi vom Innenverteidiger aus gesehen 10 Meter ins Feld. Also der Raum hinterm Außenverteidiger oder auf der Innenseite von Außenverteidiger und Außenstürmer. Dieser Raum, dass der ganz, ganz entscheidend ist dafür, in guten Spielfluss reinzukommen und einen guten Fußball zu spielen, wenn der Gegner richtig verteidigt. Darum ging es ein bisschen. Und dann ist in dem Slowakei-Spiel tatsächlich fast alles, was Deutschland entwickelt hat, aus genau diesem Raum entwickelt worden, weil du Woltemade, Wirtz, manchmal auch andere Spieler, sind immer wieder dynamisch in diese Räume gefallen. Und die besten Situationen waren alle so, dass Wirtz und Woltemade meistens, wie gesagt, manchmal war noch jemand anders involviert, dass die es geschafft haben, in diesen Räumen zusammen zu zocken und an den Slowaken, die Slowaken da reinzuziehen und an den Slowaken vorbeizukommen und dann war das ganze Feld offen und dann hattest du freies Spiel. Und das fand ich ich habe es natürlich auch ein bisschen durch diese Linse gesehen, aber es war schon, ich glaube, wenn man sich die Tore nochmal anguckt, auch sehr, sehr auffällig, dass das immer so ein bisschen der Startraum ist der Aktion. Und ich glaube, das ist eine krasse Änderung eigentlich in der Spielweise, von der ich annehme, dass die, also ich mach mal die plakative These und sag, das ist jetzt eine andere Nationalmannschaft als alles, was wir bis jetzt von Nagelsmann gesehen haben. Einfach nur, weil dieses Element jetzt drin ist.
Weiß ich nicht. Also, okay, aber das es leitet so ein bisschen über zu meiner anderen Frage, denn ich wollte zurückkommen auf einen Punkt, den du für uns beide vor einer halben Stunde gemacht hast, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht vor 15 Minuten. Wir hatten hier einen kurzen Break zwischendrin. Und zwar nämlich das, was Tobi geschrieben hat, dass sich das Nationalteam zu wenig am FC Bayern orientiert und du vertrittst ja die Gegenthese. Ich würde jetzt mal kurz skizzieren, wirklich, ich versuch's wirklich kurz zu machen, was ich gerade
Ich muss kurz anmerken, dass Tobi das auch vor dem Slowakei-Spiel gefordert hat und gegen Luxemburg war es wirklich nur zu erahnen, dass das vielleicht die Idee sein soll.
So, ich versuche ganz in möglichst wenigen Worten runterzubrechen, was für mich gerade den FC Bayern auszeichnet und dann sagst du mir, was du beim deutschen Team erkennst. Sie haben eine Aufbaureihe im 3-2, sie überladen die Flügel, was aber gerade so das Kick-Element ist, ist Kane lässt sich zurückfallen, sie machen das Zentrum komplett auf, dadurch, dass die Breiten Spieler so viel Breite geben und dann gehen aber die Außenverteidiger, die gehen in der Regel in diese Lücke rein, vor allem natürlich Konrad Leimer, aber auch Josip Stanisic, ein wesentliches Element. Zweites wichtiges Element, ein brutales Pressing und Gegenpressing, muss man nicht mehr zu sagen, ist einfach mit gerade das Beste, was du in Europa so bekommst. Und drittes Element würde ich dann noch sagen, wenn sie einen tiefen Block bespielen, dann hast du immer wieder klassische Überladungen eigentlich schon dann auf den Flügeln davon und da haben sie dann zwei Möglichkeiten rauszuspielen. Das eine ist die Verlagerung auf die ballfahrende Seite, 1-1 und dann geht es irgendwie an die Grundlinie oder direkt ins Zentrum. Und das Zweite ist aber, dass sie inzwischen viel, viel selbstbewusster da nicht nur die Kimmich-Chipbälle hinter die Abwehr spielen, sondern die zocken sich da immer wieder durch in so kleinen 3-gegen-3-Situationen, wo immer der entscheidende Pass ist, der an die Grundlinie geht. Dann bringen sie die ganze Abwehr des Gegners in Bewegung und daraus spielen sie was. Ich erkenne davon ehrlich gesagt sehr wenig beim deutschen Team und vor allem der Pressing-Aspekt fehlt mir komplett. Also wo siehst denn du zum Beispiel ein Pressing bei Deutschland?
Naja, das war jetzt schon gegen die Slowakei, da hat auch gegriffen, obwohl es nicht so gut war. Das hat eher die Slowakei schwach gemacht. Aber das Pressing ist schwächer in der Nationalmannschaft. Das würde ich auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass defensive Probleme dann ja auch da anfangen. Wobei wir da auch vor der EM drüber gesprochen haben und dann war es bei der EM auf einmal deutlich besser, wenn du dich erinnerst. Also
sie wollen zu wenig.
Das glaube ich schon. Aber ansonsten waren, glaube ich, viele Elemente, die du genannt hast, sind dabei. Du hast, wie gesagt, diese Kane-Rolle in Woltemade gespiegelt. Du hast du hast natürlich die AV-Rollen auf links, hast du jetzt verändert, dass du Wirtz in und Dings hoch hast, Raum hoch hast. Das hat Bayern vorher auch schon gemacht, als sie Davis noch hatten. Wer ist denn links manchmal ins Zentrum gegangen?
Bei Deutschland eben sehe ich da niemanden. Also siehst du auffüllende Außenverteidiger, die irgendwie ins Zentrum reinziehen?
Ja, deshalb hat doch Baku das Tor geschossen. Das war genau der Rolle. Es ist noch nicht so effektiv, ist noch nicht so offensichtlich. Mhm. Das lag aber jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen am Gegner. Also ich glaube, die Idee war schon auch das. Also Raum hat auch manchmal diese Läufe gemacht, aber wie gesagt, Raum eher breit. Aber auf der rechten Seite ist das viel passiert. Kimmich spielt es natürlich anders als Leimer. Der macht eher weniger weniger off-the-ball-Sachen, also Bewegung ohne Ball, sondern will natürlich auch viel den Ball in Fuß haben. Das ist ein bisschen eine andere Interpretation. Baku hat genau das versucht, glaube ich, gegen Luxemburg. Ist halt daran gescheitert, dass die ganze Mannschaft nicht gut war. Hat jetzt aber auch aus genau so einem Raum sein Tor gemacht. Und Kimmich hat aber auch so Bewegungen nach innen. Also ich glaube, das ist schon die Idee. Die Flügel sind auch das Idee.
Aber
die Idee,
deswegen spielt Sané. Aber haben sie doch gar nicht das Zentrum vorne freigezogen. Also wo hätte denn da der Lauf von Baku reingehen sollen? Also ja, das stimmt natürlich. Also dieses Tor gegen die Slowakei, das schießt, da hält Woltemade super den Ball, Baku macht diesen Lauf, deswegen ist er anspielbar und deswegen können sie das dann auszocken und dann machen sie das Tor. Aber gegen Luxemburg zum Beispiel, da war doch eher das Problem, dass sie zu weit vorne im Zentrum standen, dass die Lücke zu groß wurde im Spielaufbau, Goretzka viel zu hoch stand.
Habe ich auch nicht verstanden. Da war keine Aktivität da. Also wie gesagt, da war es auch nur, da war es nur ansatzweise zu erkennen, dass das vielleicht das sein soll. Aber sie haben es nicht gespielt. So, das war einfach, was absolut ein absolutes Schlüsselelement für das Spiel der Bayern ist, es eine krasse Aktivität die ganze Zeit. Gegen den Ball, aber auch mit dem Ball. Dass die halt die ganze Zeit alle Lösungen suchen. So. Und das war einfach gegen Luxemburg nicht ansatzweise der Fall. So, da haben höchstens zwei eine Lösung gesucht, manchmal nur einer. Und das war halt einfach Grütze. Das kann ich auch, okay. Also das kann ich auch nicht gut erklären und kann es auch nicht, das lässt sich für mich schwer einordnen. Da müsste man mehr Einblicke haben, was da los war. Ich kann es also am ehesten dadurch erklären, dass einfach von vornherein man das als Testspiel Gegner einfach abgetan hat, wo man eh gewinnt und wo man sich dann einfach rausgenommen hat. Was auch nicht sein sollte, ne, weil es immer noch ein Länderspiel und es wäre schön, wenn die Einstellung dann so wäre, dass man sagt, okay, wenn es ein Länderspiel ist, dann gebe ich auch dann Gas, wenn es kein so ernstzunehmender Gegner ist, weil ganz Deutschland guckt drauf. Das kann man auf jeden Fall kritisieren, glaube ich, dass das offensichtlich nicht der Fall war, dass da eine vernünftige Einstellung in der Mannschaft war. Aber man hat es ja trotzdem, man hat es halt trotzdem gewonnen, ist halt trotzdem, also de facto kann man schwer was dagegen sagen, außer es sah halt scheiße aus, aber naja.
Ja, okay.
Mhm. Aber ja, wie gesagt, das ist meine These bezüglich des Slowakei-Spiels. Ich glaube, gegen Luxemburg hat man, wie gesagt, das in strukturellen Ansätzen gesehen. Da war die Baku-Rolle war angelegt, die war nicht funktional, weil die ganze Mannschaft nicht funktional war. Aber ich glaube, das ist die Idee gerade.
Und kann das funktionieren ohne ein gutes Pressing und ohne viel Aktivität? Also, na gut, das ist eine suggestive
Frage. Also ohne Aktivität. Ohne viel Aktivität kann es auf keinen Fall funktionieren. Aber grundsätzlich, also 6-0 gegen die Slowakei, auch wenn es eine schwache Slowakei ist, zeigt schon, dass es schon gut funktionieren kann. Wie gesagt, dieses Wirtz-Woltemade-Duo ist dann noch ein Element, was Bayern in der Form nicht hat. Das ist auch nochmal besonders gut. Und Pressing muss besser werden, sonst hast du defensiv Probleme. Also es ist generell nicht zu erwarten, dass die Mannschaft auf das Niveau der Bayern-Mannschaft kommt, war die 2014er-Mannschaft war aber wahrscheinlich auch nicht auf dem Niveau von den 2014er-Bayern, weil Nationalmannschaften generell einfach auch ein bisschen schwächer sind als Vereinsmannschaften und England wird auch nicht so spielen wie Arsenal oder so. Mhm. Und dann muss man halt hoffen, dass das Pressing halt noch deutlich besser wird, wie es ja beim letzten Turnier durchaus auch der Fall war.
Aber kann man so überhaupt
aber
spielen?
Aber Gegenpressing war gut, das möchte ich noch sagen. Gegenpressing war gut gegen die Slowakei.
Gegenpressing war gut, das stimmt. Aber zu diesem Ansatz des FC Bayern gehört ja vor allem auch, also das hast du natürlich besonders gegen PSG gesehen, das ist jetzt dann nochmal ein Extremfall, weil die auch einen extremen Ansatz haben und da musst du ein extremes Gegenmittel für finden. Aber da war ja unter anderem eins der Mittel, dass Upamecano in dem Fall immer mit ins Mittelfeld zurückgegangen ist, wenn eben sein Gegenspieler dorthin gegangen ist, weil PSG so versucht hat, sich aus der Mannorientierung herauszulösen und irgendwie in ihre Überzahl im Zentrum zu kommen, die sie so gerne haben und eigentlich so gerne herstellen. Wenn du das auch spielen wollen würdest mit Deutschland, dann müsstest du A, die Innenverteidiger haben, die das machen. Ich glaube, sowohl Schlotterbeck als auch Tah können das eigentlich. Aber rennst du dann nicht wieder in das Riesenproblem rein, was wir ja auch in diesem Kalenderjahr die ganze Zeit gesehen haben, nämlich, dass die Tiefenabsicherung schlecht ist. Das war ja das Einzige, was Deutschland jetzt eigentlich hinbekommen hat. Aber ja auch, weil man auf gewisse riskante Elemente verzichtet hat, im Spielaufbau und auch im Spiel gegen den Ball.
Ja, aber es ist ziemlich schwierig, vor allem wenn du wenig Trainingszeit hast und dieser Tage, einerseits ein gutes Pressing zu haben und andererseits eine gute Tiefenabsicherung. Ich glaube, aktuell ist es entweder oder.
Mhm. Und
also Tiefenabsicherung muss halt, also du kannst Tiefenabsicherung nicht haben im Sinne von, da ist einfach einer, der keinen Gegenspieler hat hinten, der sich einfach nur auf die Tiefe fokussieren kann und aufnehmen kann, was durchrutscht, sondern Tiefensicherung müssen die Spieler in der Mannverteidigung stemmen können. Ne? Die müssen halt dann entsprechend einschieben und auf die Bewegung ihrer Gegner so reagieren, dass sie halt diese Läufe im Griff haben und dass dann dementsprechend niemand diese Läufe so machen kann, dass er dann einfach frei durchbricht, wo man noch jemanden bräuchte, der das aufnimmt.
Und da kommt natürlich ein Faktor mit dazu, den der FC Bayern hat, den das Nationalteam gerade nicht mehr hat, und das ist halt Manuel Neuer. Der ist ja halt derjenige, der oft diese tiefen Bälle aufnimmt. Also länger als 15 Meter müssen Upamecano und Tarni sprinten bei Bayern, weil dann ist Manuel Neuer schon da. Also der Pass, der quasi so tief kommt, den hat Manuel Neuer, nur die Pässe dazwischen. Da müssen sie wirklich in den Sprint gehen. Ich meine, wir müssen das jetzt auch nicht quasi bis ins Letzte hier durch verargumentieren, weil das ja auch eine sehr theoretische Diskussion ist. Aber ich finde halt, dass man daran, glaube ich, schon ganz gut verdeutlichen kann, dass es einzelne Elemente gibt, die funktionieren, dass aber das Zusammenspiel dieser Elemente noch nicht funktioniert und dass das relativ gut erklärbar ist. Also du kannst nicht spielen wie der FC Bayern, wenn du wesentliche Elemente des FC Bayern weglässt. Und du kannst auch nicht einen Fußball spielen, der die Tiefe bedroht, wenn du wenige Spieler hast, die diese Läufe in die Tiefe eigentlich machen und so weiter und so fort. Ich weiß, dass du immer sehr viel geduldiger mit Trainern bist als der Durchschnitt der deutschen Öffentlichkeit. Zu Recht auch, wie ich finde. Aber wie geduldig bist du mit Julian Nagelsmann, von dem er jetzt doch eine ganze Zeit Nationalmannschaft schon gesehen haben?
Hatten wir ja schon im letzten Podcast, dass ich da nicht ganz so negativ bin generell und ich viel nachvollziehbar finde. Also das Ding ist, dass ich
habe aber auch noch nie von dir gesehen, dass du nach einer Hälfte Länderspiel twitterst, was war das denn für eine Scheiße? Oder irgendwie so.
Also, boah, war das scheiße.
So, genau. Ja. Und alle wussten, was du meinst, was ja auch schon viel aussagt.
Ja. Ja, das Ding ist, dass du keinen Trainer findest, wo nicht mal eine Halbzeit scheiße ist. Das war natürlich bei Nagelsmann jetzt mehr als eine Halbzeit. Es sind aber auch immer wieder Halbzeiten, die ich extrem gut finde. Und ich traue ihm halt grundsätzlich zu, Lösungen zu finden für Probleme. Und ich sag mal so, ich bewerte einen Trainer nicht so, dass ich erwarte, dass nie Probleme auftauchen in der Mannschaft, sondern ich bewerte einen Trainer so, dass der, wenn Probleme auftauchen, die dann auch löst. So. Und da bin ich jetzt gerade nach einem 6-0 nicht unbedingt in der Stimmung, dass ich sage, oh, das traue ich Nagelsmann nicht mehr zu. Und wie gesagt, ich glaube, er hat jetzt diesen, man könnte vielleicht reindeuten, dass er ein bisschen sein Ego überwunden hat, wenn er sagt, ich spiele jetzt nicht mehr mein 3-1-Aufbau und Zwischenräume, sondern ich mache jetzt ein bisschen mehr Flexibilität, ich mache jetzt ein bisschen Außenverteidiger invers, ich guck mir mal was von Bayern ab. Das könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein, auch wenn du das natürlich nicht 1-1 kopieren kannst, aber das konntest du bisher auch nicht. Und wenn wir Tobi Escher folgen, hat das bisher trotzdem immer ziemlich gut funktioniert. Und dafür hast du dann auch dann immer mal wieder andere Elemente, die dann mit reinkommen. Deswegen, keine Ahnung, 2014 hattest du dann halt noch Özil dabei, der, ne, oder ja, weiß nicht, da waren schon sehr viele Bayern-Spiele. Kedira war noch ein Faktor, den du bei Bayern dann nicht hattest. Deswegen, ja, dass es nicht 1-1 das Gleiche sein wird wie bei Bayern, ist klar. Dass es, ich glaube aber trotzdem, dass es durchaus Sinn macht, das in den Grundzügen so ähnlich zu spielen. Und ich glaube, dass das schon jetzt gegen die Slowakei trotz des schlechten Gegners insgesamt eine gute Leistung war. Nicht so, ehrlich gesagt, auch nicht so gut, wie das Ergebnis darstellt. Und immer noch mit defensiven Problemen. Das aber auch wieder im Kontext gesehen, dass du halt, ich glaube, im Turnier einfach besser verteidigen wirst als in der Qualifikation und vor allem jetzt in der Qualifikation gegen schlechte Gegner, von denen du denkst, dass die dir eh nicht wehtun können, wo du gegen Luxemburg am Ende auch recht hattest, haben kein Tor geschossen. Und ich bewerte die Nations League-Spiele auch, glaube ich, nicht so negativ wie du. Und ich bewerte es auch alles in dem Kontext, dass ich glaube, dass Deutschland nur den wahrscheinlich fünftstärksten Kader in Europa hat. Also ich würde sagen, Frankreich, England, Portugal relativ deutlich davor, Spanien ein bisschen davor. Und dementsprechend sind dann Spiele gegen Portugal und Frankreich, wo man dann auch mal eine schwache Halbzeit spielt gegen Portugal, jetzt nicht per se schlimm. Keine Ahnung, es ist auch, finde ich, schwierig, eine Trainerarbeit zu bewerten, wenn du nur alle paar Monate Spieler hast. Also das ist vielleicht auch, da sind meine Bewertungsmuster, sind da vielleicht auch nicht ganz anwendbar.
Natürlich, aber da muss man natürlich auch sagen, also das ist wahr, also Bundestrainer ist ein undankbarer Job, das ist klar. Und es ist allerdings auch auf der anderen Seite auch für uns undankbar, auf der Basis von 10 Spielen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, dann so grundsätzliche Urteile fällen zu sollen, was aber ein Stück weit auch unsere Aufgabe ist. Gleichzeitig geschieht alles in einem Kontext und der Kontext ist eben eine ganz schlimme Endphase unter Joachim Löw, die verlängert wurde durch Hansi Flicks Graugänse. Und aus diesem Kontext kannst du dich nicht lösen und natürlich auch eine sehr emotional geführte Debatte um einzelne Spieler. Also natürlich werden VfB-Fans erwarten, dass ihre Spieler immer im Nationalteam spielen und allein wenn das nicht passiert, hat Julian Nagelsmann schon einen Malus und den müsste er erstmal ausgleichen durch Erfolge und das wären letztlich nur Titel, die dafür führen. Also das führt alles zusammen, plus du arbeitest auch in einem Kontext des deutschen Fußballs, also dass Rechtsverteidiger ein Thema sind. Das ist einfach so. Das kriegen sie offenbar einfach nicht hin beim DFB, so sehr sie sich auch feiern für ihre Ausbildung und so weiter und so fort. Das ist noch nicht aus den tollen Nachwuchsleistungszentren rausgefallen, dass du für jede Position, für jedes Spielerprofil mehrere gute Spieler hast. Es gibt einfach auch keine Alternativen. Ist einfach so, musst du mitarbeiten. Aber ich finde, es kommen halt dann noch, gerade weil das so ist, kommen aber dann eben auch Faktoren mit rein, die mit der ursprünglichen Trainerarbeit gar nicht so viel zu tun haben. Wir wissen nicht, was Julian Nagelsmann in den wenigen Trainingseinheiten macht, die er hat. Aber wir sehen eben sehr viel öffentliche Kommunikation von ihm. Das ist ein Teil des Jobs, aber eigentlich nicht der entscheidende Job. Ich glaube aber, beim Bundestrainer ist es noch wichtiger als bei Vereinstrainern, weil du noch weniger Interviews hast, noch weniger Pressekonferenzen hast und weil du immer anargumentieren musst gegen den Zweifel. Denn die Frage, die dir gestellt wird, ist ja nicht, sie haben jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen, wie wollen sie diesen Schwung mitnehmen ins 4. Spiel? Weil du hast diese 3 Spiele in Folge nur bei Turnieren, sondern die Frage ist immer, also sie haben ja das letzte Mal, haben sie Angelo Stiller nicht nominiert, jetzt wieder nicht, warum denn eigentlich nicht? Also sprich, du hast kommunikativ auch immer eine viel, viel schwierigere Aufgabe. Und da sehe ich einfach auch Probleme. Und das ist nicht das Hauptproblem von Julian Nagelsmann. Und ich will auch deswegen nicht sagen, Nagelsmann raus. Aber kommunikativ ist es auch einfach gerade nicht gut, was passiert. Nach einem 0-2 gegen Luxemburg dann auf einmal zu sagen, lassen Sie uns auf das Ergebnis blicken und nicht auf die Art und Weise. Und auch immer wieder so die eigene Überlegenheit auszudrücken, auch gegenüber Journalisten, das halte ich einfach nicht für schlau. Also wenn er dann, zum einen, er ist beleidigt, dass er nicht angesprochen wird auf die Fünferkette gegen Ungarn bei der EM, haben wir ja damals thematisiert, wir haben es übrigens thematisiert, aber hat er nicht gehört. Und auf der anderen Seite lässt er dann aber immer im Nachhinein raus, was eigentlich das Problem in der letzten Länderspielmaßnahme war. Also dann sagt er, ja, es hat mich total gewundert, dass mich keiner danach gefragt hat, warum ich 5 Sechser dabei hatte und nur 2 gespielt haben. Oder die Frage hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, hat mich eigentlich gewundert, dass mir die niemand gestellt hat.
Hat er dazu noch eine Antwort formuliert?
Nee, er hat gesagt, dass er deswegen auch unter anderem Angelo Stiller jetzt nicht mitgenommen hat, weil er gesagt hat, letztes Mal hatte ich 5 Sechser mit dabei und davon konnten nur 2 spielen. Hat mich gewundert, dass mich da niemand nach gefragt hat. Hat er natürlich auch recht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass immer dieses Spiel mit Medien und gleichzeitig auf der anderen Seite aber zu sagen, wir sitzen doch alle in einem Boot, ihr JournalistInnen wollt doch auch, dass wir Weltmeister werden, da dürft ihr jetzt nicht immer so kritisch sein. Das ist einfach ein kommunikativ schlechtes Verhalten meiner Meinung nach. Und ich weiß, dass das aber ein ganz, ganz softer Faktor ist. Und eigentlich sollte ich mich damit gar nicht so sehr aufhängen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht triggert das auch mich auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann bringt sich dadurch in eine noch schlechtere Position, als er eh schon ist. Und ich habe am Ende aber dazu, glaube ich, gar keine Frage, die ich dir stellen kann. Und du siehst ja auch weniger Interviews, glaube ich, von ihm tatsächlich.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, so, ja, das ist dein Thema.
Ja, aber ein bisschen sollte es natürlich auch das Trainerthema sein. Ja. Und Trainer wissen das ja, dass das auch wichtig ist. Und Trainer haben verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Und es gibt Trainer, die mögen das total in der Öffentlichkeit. Ich glaube, Julian Nagelsmann findet das auch total toll. Deswegen erzählt er einem ja irgendwelche Anekdoten aus seiner Schulzeit ungefragt im Interview. Aber, ja, naja.
Das ist naja gut, wer fragt dich nach einer Anekdote aus deiner Schulzeit? Ich glaube, du kommst nicht drum herum, das ungefragt zu erzählen.
Okay, fair, aber er haut gerne mal einen raus und ist dann aber eingeschnappt, wenn mal zurückgeschlagen wird. Und das kommt natürlich auch daher, dass Trainer anders über Spiel denken und reden als die Normalbevölkerung und auch als Journalistinnen und Journalisten. Also vor dem Spiel gegen die Slowakei, vor dem Rückspiel, da ging es viel um Gier und Mut, die das deutsche Team jetzt zeigen müssten. Da habe ich nichts gehört von, wir müssten eigentlich diese äußere Membran des gegnerischen gegen den Ballansatzes, die müssen wir bespielen, müssen da in diesen Raum kommen und daraus dann unsere Chancen machen. Also das Impulsreferat von dir, das hätte ich ganz gerne auch gehört. Wahrscheinlich interessiert das dann zu wenige Leute, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich ein großer Frust, den Trainer mit sich rumtragen, gerade jemand wie Julian Nagelsmann, dass er nach sowas nicht gefragt wird. Andererseits argumentiert er aber auch dann ganz oft damit mit, naja, die Gier muss da sein und wir müssen in die Zweikämpfe uns reinhauen. Ja, also und manchmal ist es dann
offenbar, ja, ist ja auch, das schließt sich ja auch nicht aus, ne? Also das ist ja, meine Arbeitsthese wäre, dass man das taktisch ja eigentlich so ähnlich angelegt hatte gegen Luxemburg, aber einfach überhaupt, also viel zu wenig Bock auf das Spiel hatte. Mhm. Das ist ja, wenn du sagst, wir wollen die Bewegung machen und die Bewegung machen und die Bewegung, die kommt nicht oder die kommt zu spät oder du verkackst dann jeden Pass, weil du nicht hundertprozentig bei der Sache bist. Also das war ja auch, dann nach den ersten 20 Minuten im Luxemburg-Spiel war ja auch einfach individuelle Fehler am laufenden Band, die alle so, wo man sich gedacht hat, ist das wirklich die deutsche Nationalmannschaft? Das ist, das ist ja durchaus, sind ja beides Punkte.
Ja, und gleichzeitig ist es dann aber auch so, dann musst du aber auch damit leben, wenn du so spielst, dass so über dich geredet wird, wie über das deutsche Nationalteam geredet wird. Dass eben diese Bocklosigkeit angesprochen wird mit unterschiedlichen Begriffen, dann musst du dir auch die Zweifel vorwerfen lassen, die es gibt mit Blick auf die WM und du musst auch konstatieren, also der Hype ist verflogen, definitiv verflogen. Da lasse ich mich jetzt auch nicht von einer Laola, die irgendwie beim Stand von 4-0 dann mal durchs Leipziger Stadion schwappt, irritieren. Vorher habe ich da jetzt keine große Stimmung vorgenommen und das alles wahrgenommen und das alles sind natürlich so Dinge, die dann zusammenkommen zu so einfach einer grundsätzlichen Skepsis und schlechten Stimmung, bei der ich finde, es gibt zu wenige Gegenargumente aktuell, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen und ich teile auch diese Skepsis.
Zum Hype möchte ich Per Mertesacker zitieren, der gesagt hat, das waren die besten 30 Minuten, die ich je gesehen habe, seit langer Zeit.
Ja, und das Ganze sagt er aber halt im Ton, als würde er gerade eine Grabesrede halten. Also da habe ich vom Hype auch nichts gespürt. Und das kommt ja auch mit dazu, dass du, da kennt jetzt wirklich Julian Nagelsmann am allerwenigsten dafür, aber das kommt auch mit dazu, dass rund um das deutsche Nationalteam sich auch so eine Expertenriege geformt hat. Also das sind alles gute Analytiker, gute Rhetoriker, Edin Terzic, Christoph Kramer, Per Mertesacker, aber A, keiner von denen schafft das irgendwie emotional rüberzubringen und B, hat man auch immer wieder den Eindruck, die sind immer in einer verteidigenden Haltung. Also Edin Terzic kritisiert manchmal Dinge beim DFB, wo ich mir denke, exakt das hat man deinem BVB vorgeworfen. Und er macht es dann aber auch so in so einer Zurückhaltung, als wüsste er genau darum auch. Also vielleicht ist er auch einfach nur ein sehr höflicher und zurückhaltender Mensch, das kann auch sein. Eigentlich habe ich ihn auch so wahrgenommen als BVB-Trainer, aber das kommt eben dann noch mit dazu, dass das ganze Umfeld, in dem wir diese Spiele genießen, wenn du es nicht irgendwie auf einer Scouting-Plattform mit einem Wordfeed guckst, das war interessant. Ich habe das Luxemburg-Spiel dann da nochmal nachgeguckt und der war einfach nur erstaunt. Der war nicht irgendwie Lothar Matthäus, der gesagt hat, ja gut, die müssten jetzt mal hier einfach mehr reingehen, die Zweikämpfe und mehr wollen und so weiter, sondern der war einfach nur so, der meinte mehr oder weniger dreimal in der ersten Hälfte, hä, das ist ja krass, wie Luxemburg hier spielt. Was ist denn eigentlich mit den Deutschen los? Mensch, jetzt machen die sogar fast eine direkt verwandelte Ecke. Das hätte ja noch gepasst, hahaha. Also das kommt noch mit dazu. Kann niemand was dafür, aber ich glaube auch deswegen ist der Blick auf die Nationalmannschaft so ein verzerrter, weil es eben auch in so einem Umfeld stattfindet. Also Mertesacker und Kramer, die werden immer das Team und den Trainer aufs Blut verteidigen und dann sind sie vielleicht auch nicht immer die richtigen Experten, wenn es mal nicht gut läuft.
Also du, aber was für eine Kommunikation würdest du dir dann wünschen? Einfach selbstkritischer und emotionaler oder wie?
Nee, das Emotionale ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich fände es eigentlich richtig, mehr auf den Kontext hinzuweisen. Und der Kontext ist eben das, was du vorhin zum Beispiel so einfach so mal so zwischendurch gesagt hast, 5 bester Kader Europas. Nicht der 15 schlechteste, 15 beste, aber auch nicht der beste. Das ist ja, da kann man ja nicht gegen argumentieren. Also du siehst ja, wie gut andere Teams sind. Das geht halt immer unter, weil wir gucken natürlich auch viel mehr deutsche Liga und auch deutsches Nationalteam, aber andere sind einfach besser aktuell. Und dann kann man das ja auch so hinnehmen und kann sagen, ja gut, das ist die aktuelle Situation. Aus der heraus muss Julian Nagelsmann jetzt quasi eine Überperformance schaffen. Erstmal muss er sich fürs Turnier qualifizieren und dann müssen die da irgendwelche Wege finden, das auszugleichen, dass sie eigentlich gerade nicht an der Spitze Europas sind. Sowas. Und natürlich, mir persönlich fehlt auch Taktik. Ich finde, es geht viel zu viel nur darum, quasi die taktische Umsetzung wird immer besprochen, aber nicht der taktische Plan eigentlich. Das fehlt mir persönlich noch.
Was in dem Kontext vielleicht noch zu sagen ist, was es für mich so ein bisschen schwierig macht, also ein Faktor, warum ich vorhin auch nicht so ganz so richtig zu einem Ergebnis gekommen bin, als du gefragt hast, ist, dass du, also was bemerkenswert war und was richtig gut funktioniert hat, war, dass man irgendwann kurz vor der EM irgendwann gesagt hat, wir haben uns jetzt zusammengesetzt, unsere Schlüsse gezogen und wir haben jetzt einen Plan für die EM. Und das ist Groß und Andrich zusammen. Dreieraufbau, bla, Manndeckung, let's go. So. Und dann hatte man hatte eine klare Hierarchie, man hatte klar, das sind die Rollen, die Spieler sind dabei, Hummels, Goretzka nicht mehr dabei und dabei bleiben wir jetzt auch. Und jetzt haben wir wieder so eine, jetzt zwei Jahre quasi eine Phase gehabt, anderthalb, wo du dieses so von Pause zu Pause zu Pause arbeitest du und jedes Mal probierst du wieder was aus und machst mal das und machst mal das und machst mal das und dann spielt mal Stiller ein Spiel und dann kommt mal ein Mecher rein und dann wird Mittelstädt wieder rausgenommen und vielleicht kommt er das nächste Mal wieder rein, mal gucken, und dann hat Rüdiger eine schlechte Phase, dann wird er erstmal rausgenommen und dann muss, ne, dann sagt man, Kleindienst ist jetzt der Hoffnungsträger und dann hat man aber Woltemade und muss erstmal gucken, wie man den integriert und dann ist Sané raus und dann ist Sané wieder drin und, ne, also du hast ein Hin und Her und du hast eine permanente Findungsphase, wo du, was natürlich dann automatisch bedeutet, dass du jede einzelne Leistung eigentlich kaum in den Gesamtkontext stellen kannst, weil alles, ist es jedes Mal eigentlich eine andere Mannschaft. So. Und wir haben eigentlich diese eine Mannschaft, über die wir reden, sind eigentlich 10 verschiedene Mannschaften so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie stark man das vermeiden kann als Nationaltrainer, weil ich kann natürlich nicht mich im Herbst 2024 hinstellen und sagen, okay, das ist jetzt der Stamm und das ist die Idee für in 2 Jahren. Da wäre Woltemade gar nicht dabei gewesen. Ne? Nicht mal ansatzweise hätte man den überhaupt als Idee gehabt, dass der da ein Schlüsselspieler sein könnte. Deswegen ist es ein bisschen auch Natur der Sache. Und ich glaube aber, wir kommen jetzt so langsam in die Phase, wo man in absehbarer Zeit dann, glaube ich, sagen muss, und das war jetzt vielleicht der erste Attempt dafür, Versuch ist, glaube ich, das deutsche Wort, dass man so sehr stark auf diesen Bayern-Kern geht, dass man eine Mannschaft wieder hinstellt, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Mannschaft, das ist jetzt die Idee, das ist die Hierarchie und der ist Rollenspieler, der ist Führungsspieler, das ist der Kern, das ist der grundsätzliche Ansatz und so wollen wir die WM bestreiten und jetzt haben wir noch ein paar Monate, um das auszuformen und an Details zu schleifen, so, aber das ist erstmal der Kern.
Aber genau das haben wir doch.
So, der Kern hat bis jetzt gefehlt.
Aber genau diesen Kern haben wir doch. Wir haben 8 Spieler, die 5 oder 6 Mal von 6 Quali-Spielen in der Startelf standen. Und Kimmich ist der eine, der quasi nur 5 Mal, und da wissen wir, dass es Verletzungsgründe hatte, dass er nicht. Aber 8 Spieler, Baumann, Wirtz, Woltemade, Gnabry, Raum, Tah, Goretzka, Kimmich. Also das ist doch wohl ein Kern. Und das ist ja das, dass ich eben finde, eigentlich probiert ja Julian Nagelsmann gar nicht mehr so viel aus. Das hat ja einen Grund, warum eben dann Spieler auch keine Chance mehr bekommen. Und das kann man ja auch so argumentieren, dass das fair ist, aber dann müsste man doch auch sehen, dass sie auf etwas aufbauen können. Und mein Eindruck ist gerade, bei jeder Länderspielpause geht's von neuem los, dass sie im Grunde bei Null anfangen und sagen, so, das ist jetzt unser Plan, den wir haben, und das ist aber völlig random, ob sie diesen Plan verfolgen können oder nicht, ob sie ihn umgesetzt bekommen oder nicht. Und das zwingt dann eben auch uns Beobachtende dazu, nach dem Ergebnis zu gehen. Und dann wird ein 1:0 in Nordirland als Feldschlacht hochstilisiert, war aber vom Fußballerischen her einfach ein richtig schlechtes Spiel. Wir haben es ja in der letzten Sendung auch versucht, so ein bisschen auseinander zu klambüsern. Deswegen, ich würde die These vertreten, es gibt diesen Kern eigentlich schon, egal wie man jetzt zu den einzelnen Spielern steht, habe ich ja auch schon so ein bisschen meine Kritik geäußert, es gibt diesen Kern, ich habe aber nicht den Eindruck, dass es eine Entwicklung gibt, dass diese Spieler immer wieder in Muster zurückfallen, die ihnen helfen, sondern ich sehe stattdessen, dass immer wieder neue Probleme auftreten, mal ist es die Tiefenabsicherung, mal ist es das defensive Umschalten, mal sind es die Standards der Gegner, die Probleme machen, mal ist es das hohe Pressing und so weiter und so fort.
Das möchte ich, da müsste ich aber dagegen halten, dass dieser Kern jetzt nicht identisch gespielt hat. Tah war manchmal links, manchmal rechts, Kimmich manchmal sechs, manchmal Außenverteidiger, Gnabry hat unterschiedliche Positionen gespielt, Goretzka hat sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Deswegen, ich finde da trotzdem auch innerhalb dieses Kerns noch sehr, sehr viel hin und her. Und dann hat man mit der Stürmerfrage und mit ein paar anderen, und eigentlich Stürmer und Sechser sind zwei riesengroße Baustellen. Und Sechser ist zum Beispiel was man dann vor der EM dann einfach irgendwann erledigt hat, wo man gesagt hat, Andrich Groß, it is, let's go. Und jetzt ist es wahrscheinlich Pavlovic, der war eine Zeit lang raus. Und das gibt jetzt wahrscheinlich nochmal, normalerweise hätte zu diesen Spielern, die du genannt hast, hätte normalerweise Pavlovic dazu zählen müssen. Und dann hätte das vielleicht schon mal ein bisschen mehr Stabilität gegeben. Aber,
ist auch der nächste in der Liste tatsächlich. Auf Rang 9 nach Minuten her, 4 Spiele, 4 von Beginn an ist Pavlovic. Hat halt gefehlt am Anfang.
Aber du kommst trotzdem zu einem ähnlichen Schluss, dass die Mannschaft immer anders aussieht irgendwie und sich immer ein bisschen anders anfühlt und sich nie, die wirkt halt nicht wirklich gefestigt und hat nicht wirklich, das war nicht wirklich die eine Idee zu erkennen, die bei der EM zu erkennen war. Es war auch im Pressing wurden mal unterschiedliche Sachen probiert zum Beispiel. Also es war schon viel Findungsphase hin und her und rumprobieren schon auch an wichtigen Stellen. Ist es halt auch immer komisch, wenn du so lange Pausen dazwischen hast und wenn du, wenn dann immer wieder Spiele dabei sind, die auch nicht entscheidend sind. Ich weiß noch nicht, wie stark waren denn waren Gnabry und Goretzka auch bei den Nations League Spielen dabei? Das war ja auch noch.
Muss ich hier in meine alten Dokumente reingehen, aber dann.
Ich glaube nicht.
Doch.
Das war ja arguably
Groß hat neben Goretzka gespielt gegen Frankreich. Und
ja,
Pavlovic und Goretzka auf der 6 gegen Portugal. Goretzka hat immer gespielt.
Ah, okay. Krass. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Goretzka so durchgeprügelt wurde da jetzt. Okay.
Es gibt manche Spieler, die mag Julian Nagelsmann. Und das ist ja auch fair, das ist völlig menschlich. Ich würde die These aufstellen, Leon Goretzka ist.
Na gut, er hat nicht mit zur EM genommen, also.
Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich glaube, wahrscheinlich sieht er ihn einfach stärker als die meisten. So Körperlichkeit in der, also wahrscheinlich sagt er auch, er ist ein guter Manndeckungsspieler, er macht lange Wege, er ist torgefährlich, irgend sowas.
Weiß ich nicht. Du, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass Leon Goretzka jemand ist, der im Training immer voll mitzieht, weil er einfach mit der Art des Trainierens von Julian Nagelsmann sehr zufrieden ist, so wie Joshua Kimmich ja offenkundig auch.
Ja.
Und das vielleicht eine Rolle spielt. Da könnte man dann aber halt die Frage stellen, ob das die entscheidende Rolle ist, ob sich Julian Nagelsmann nicht vielleicht auch manchmal zu einfach macht. Aber das ist halt, da fängt man halt jetzt so an, in so Verschwörungstheorien abzugleiten. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber es gibt Fragen, die man da stellen kann.
Das hat, glaube ich, fast jeder Trainer, dass du sagst, okay, wenn ich mit dem Spieler gut zusammenarbeiten kann, dann ist der auch hoch. Das kann auch ein Fehler sein. Ne? Das kann auch was sein, wo manchmal die Öffentlichkeit auch recht hat. Dass man dann aus der Praxis heraus bestimmte Spieler dann auch ein bisschen. Ne, es gibt auch diesen Aspekt, vertraue ich dem Spieler oder nicht? Es gibt so bestimmte, was nicht immer total rational und objektiv ist, sondern manchmal macht ein Spieler einfach eine bestimmte Art von Fehler, wo der Trainer sagt, das kann ich mir nicht geben, darauf kann ich nicht vertrauen, ich kann den nicht einsetzen. Und andere Spieler machen das halt nicht, sondern andere Spieler über einen längeren Zeitraum performen die immer, auch wenn die mal was falsch machen, auch wenn die mal ein schlechtes Spiel drin haben, bewegen die sich immer in diesem Rahmen, wo der Trainer sagt, ich weiß, was ich von dem erwarten kann, ich weiß, was ich von dem krieg und ich kann auf den bauen irgendwie. Und deswegen vertraue ich dem halt. Und das ist sicherlich was Goretzka sich viel mehr aufbauen konnte als ein Angelo Stiller, wo Stiller dann erstmal ein paar Spiele bekommt und Nagelsmann sieht den und denkt sich, ja gut, aber der gewinnt keine Zweikämpfe, den kannst du nicht nach vorne in die Manndeckung schicken und im Spielaufbau macht er auch nicht so viel mehr und ich will da sowieso im Spielaufbau eher Pavlovic haben und hab dann vielleicht Goretzka, der ein bisschen torgefährlicher ist, lieber dabei, so und dann hat Pavlovic da einmal diesen Zweikampf nicht gewonnen und einmal diesen Ball verloren und darauf kann ich mich nicht verlassen, das ist, komm, den lassen wir zu Hause, so. Wie gesagt, nicht unbedingt, das ist jetzt nicht unkritisch gemeint von mir.
Es ist keine so einfache Situation, das alles zu bewerten, weil sich so viele Dinge wiederholen. Nichtsdestotrotz haben wir es ein wiederholtes Mal probiert, Martin. Bevor uns jetzt hier wieder die Technik abstürzt, sage ich, bei Aufnahme Nummer 5 lassen wir es jetzt dann bewenden. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn die Menschen mögen, können sie natürlich auch über die Spielverlagerung Academy dein Wissen anzapfen. Was sind da die nächsten Termine? Hast du da gerade schon was in Planung?
Bald der Reboot mit diesem, die aus YouTube sehen, mit diesem schönen Setup. Neuen Production Design.
Stark.
Ist noch nicht ganz fix, aber wird bald gelauncht. In wenigen Wochen hoffentlich.
Sehr gut. Freuen wir uns drauf. Also vielen Dank dir für deine Zeit. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, alle Sendungen hier im Rasenfunk gibt es nur dank euch. Wir haben keine Werbung, keine Sponsoren, keine Paywall. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Herzlichen Dank an Christian, an Klaus Wurz, an Nadine, an Noah, an HG1857. Herzliche Grüße. Und an den Brandlhuber. Ah, noch so jemand, der schon ganz lange mit dabei ist. Also herzliche Grüße und herzlichen Dank an euch. In der Videobeschreibung, in der Podcastbeschreibung und natürlich auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und dann bin ich auch sehr gespannt auf euer Feedback zu dieser Sendung. Wir haben heute ein bisschen allgemeiner gesprochen. Bin gespannt, was eure Gedanken dazu sind, an welchen Stellen wir zu kritisch waren und welche Aspekte euch vielleicht noch gefehlt haben. Unter mitmachen.rasenfunk.de ist der beste Platz für euer Feedback, denn da wird auf jeden Fall alles gelesen und da gibt es dann auch eine Community, die sehr gerne mitdiskutiert. In diesem Sinne, empfehlt uns sehr gerne weiter, werdet oder bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Unterstützen, ihr Knauser.
Ein Postskriptum, nennt man das so? Also wir nehmen jetzt nach dem Podcast nochmal auf. Warum ist das so? Weil wir nach dem Podcast weitergesprochen haben und ja, eigentlich nochmal einen Podcast aufgenommen haben. Und es gibt, glaube ich, zwei Punkte, die wir dann doch nochmal der Sendung ergänzen wollen, weil sie zu kurz gekommen sind. Vielleicht fange ich mal mit dem einfachen von beiden an, Martin. Und zwar, wir haben uns darüber unterhalten, wer wäre eigentlich der Ersatz für Leon Goretzka gewesen? Hat er vielleicht auch deswegen gespielt? Und dann hast du gesagt, Mensch, das wäre eigentlich die Frage gewesen, die wir hätten stellen müssen, denn der hat gefehlt durch die Nachnominierung, die man so durchgeführt hat.
Genau, Amiri wäre das normalerweise gewesen. Also Nagelsmann hat ja wohl auch formuliert, ich will eigentlich zwei defensive, zwei offensive Sechser dabei haben. Ein offensiver Sechser ist runtergefallen und keiner wurde nachnominiert. Und dann stand man da und dann ist diese Frage, wenn die gegen Luxemburg so schlecht waren, warum werden sie denn nicht ausgetauscht? Beantwortet sich dann bei Goretzka selber, wenn keiner da ist, der ihn austauschen könnte.
Ja, man gut, hätte dann Ultraogo, aber dem vertraut er dann in so einem wichtigen Spiel nicht. Das kann man nachvollziehen.
Ja, und er ist dann auch nicht genau dessen Rolle und oder du hättest dann sowas machen müssen wie ein Mecher, aber wie gesagt, der Sechser soll ja sehr viel nach vorne gehen in dem System. Also schiebst du den Mecher auf die Zehen, ist irgendwie Quatsch. Du müsstest Gnabry als Sechser aufstellen, irgendwas Kurioses machen. Also es gibt auf jeden Fall keine naheliegende Lösung dafür.
Ja, also und das ist der Grund. Ja.
Und das ist ein Nominierungsfehler, den man relativ klar benennen kann, wo es auch keine gute Rechtfertigung gibt. Und das ist meine eigene Überleitung zu dem, was ich noch sagen will, weil mir in den vorherigen Folgen schon vorgeworfen wurde, dass ich ein bisschen zu unkritisch wäre gegenüber Nagelsmann und so und ihn sehr, sehr in Schutz nehmen würde. Und Ich möchte einmal den Grund dafür erläutern oder meine Perspektive, aus der ich Trainerkritik übe oder nicht übe. Und das ist die, dass man in der Praxis als Trainer relativ schnell merkt, dass sehr viele starke Meinungen, die man hat, ich hatte das schon mal zu dir gesagt in der Folge, du hast jetzt, das ist deine Hypothese, deine wird aber nicht überprüft und die von Nagelsmann wird überprüft. Und das wurde so interpretiert von wegen, okay, dann darf man ja gar nichts mehr kritisieren oder das, oder dann, okay, dann ist Nagelsmann über alle Zweifel erhaben, weil seine Hypothesen werden überprüft. Nee, das ist nicht der Fall. Es kann auch durchaus sein, dass deine Hypothese total richtig ist und du recht hast mit der Kritik. Das Problem ist nur, dass man es nicht weiß. Und es gibt bei vielen Themen, zum Beispiel, ich hatte gerade schon gesagt, wer soll der zweite Sechser neben Pavlovic sein? Du kannst den Case machen für Kimmich, weil ist die beste Option, einfach individuell. Du kannst den Case machen für Goretzka, der spielt im Verein neben ihm. Du kannst den Case machen für Stiller, ist vielleicht der talentierteste, spielstärkste, den wir haben. Oder du kannst den Case machen für, okay, Pavlovic macht den Aufbau, dann brauchen wir noch einen Zerstörer neben ihm oder so. Das ist alles... Das sind alles plausible Ideen und was wozu Leute sehr, sehr stark neigen und was ich einfach vermeiden will, ist, dass man die Sache, die einem persönlich am plausibelsten vorkommt, für objektiv richtig hält und sagt, so muss er es machen, sonst macht er es falsch. Sondern ich überlege, das, was er gemacht hat, was könnten die Gründe dafür gewesen sein und kommen die mir plausibel vor. Und ich sag auch dann manchmal, ja, weiß ich nicht, ist schon komisch. Das ist meine Formulierung für... Mir fällt jetzt keine Rechtfertigung dafür ein, also ich finde, das könnte man kritisieren. Ich preise da aber auch immer noch ein, dass ich einfach die vielleicht die Rechtfertigung nicht sehe, weil ich nicht alle Pressekonferenzen sehe, weil ich nicht alle Trainingseinheiten sehe, weil ich die Spieler alle wahrscheinlich weniger gesehen habe als Julian Nagelsmann. Und deshalb ist das ein bisschen, ich will einfach keine, ich mag sehr, sehr ungern sehr Statements mit einer sehr, sehr hohen Konfidenz raushauen, wenn ich der Meinung bin, da gibt es auch, es gibt durchaus auch andere plausible Meinungen, zumindest. Mhm. So.
Aber das ist ja dann auch die unterschiedliche Rollenverteilung, die wir beide haben. Deswegen habe ich dich ja auch so gerne mit dabei, weil du immer aus Sicht des Trainers denkst. Und als Journalist und als Journalistin musst du aber hin und wieder auch Bewertungen treffen. Also, weil ansonsten, ja. Auch deswegen dauert der Rasenfunk immer so lange, weil wir immer das einerseits, andererseits machen. Dafür hast du nicht immer die Zeit und es ist auch nicht immer angebracht. Also, hin und wieder muss man sich schon auch mal festlegen. Ansonsten kommst du nämlich als Journalist auch in die Situation, dass du dein Fähnchen im Wind ausrichtest. Ansonsten wirst du der Markus Söder des Sportjournalismus. Du vertrittst immer gerade die These, die gerade den meisten am plausibelsten erscheint. Gibt's auch Leute, die das machen. Das soll aber nicht der Fall hier sein. Und da kommt aber halt nochmal da kommt eben dann dieser besondere Fall mit dazu, dass wir halt wenige Pressekonferenzen haben mit Julian Nagelsmann und wir haben wenige Spiele. Das heißt, es gibt auch wenige Gelegenheiten, an denen er sich verhalten kann zu den Thesen anderer. Also, dass ich dann eben frage, Anton Stach, soll er eigentlich jemals in der Nationalmannschaft eine Rolle spielen? Und er dann dazu zwei, drei Dinge dazu sagen kann. Und ich glaube, was da kommunikativ ein Problem seinerseits ist, ist, dass er... Zumindest ist es mein Eindruck, Dinge sehr oft als persönlichen Vorwurf versteht. Vielleicht auch, weil es manche Leute gibt, die ihm das auch wirklich persönlich zum Vorwurf machen. Als Bundestrainer stehst du normal, also.
Na, wenn du einmal durch Social Media scrollst, dann hast du 20 Leute, die dich durchbeleidigt haben für irgendeine Entscheidung, die du getroffen hast.
Aber er sollte das erkennen. Ich meine, er war Trainer beim FC Bayern und da war das auch schon so. Und ich erkenne da einfach eine Parallele im Verhalten, dass eben alles gleich als Vorwurf aufgefasst wird und dass er dann das, was du gerade sehr gut erklärt hast, nämlich dass es aus Trainersicht sehr viele plausible Lösungen gibt und man sich dann eben für eine entscheidet, dass er das manchmal aus so einem Habitus rüberbringt, der die Journalistinnen und Journalisten auch nicht gut dastehen lässt. Also in dem auch dann so ein bisschen so ein Wissensanspruch drinsteckt, nach dem Sinne, ihr könnt das eh alles gar nicht verstehen und deswegen erkläre ich es euch gar nicht. Manchmal macht er das auch ganz anders. Manchmal erklärt er sehr tiefgehend, aber an schlechten Tagen sagt er durch seine Antwort, ey, sorry, ihr habt halt einfach gar keine Ahnung, das ist eine völlig dumme Frage, die mir da gerade gestellt wurde. Und ich habe den Eindruck, auch das spielt mit rein in seiner Bewertung, dass du halt dann vielleicht auch gerade im Nationalmannschaftskontext, da sitzen jetzt auch nicht vereinfacht gesagt, da sitzen jetzt nicht die PraktikantInnen aus den Redaktionen, sondern eher die Ressortleiter und vielleicht reagieren die auf so etwas dann nochmal anders, als es vielleicht andere tun würden. Ich glaube, deutlicher muss ich es nicht formulieren. Ich glaube, ihr habt es schon verstanden. So, haben wir jetzt unsere beiden Punkte nochmal gemacht, die wir nachschicken wollten. Kann ich jetzt auf Stopp drücken, ohne dass wir jetzt zum 7. Mal anfangen, nochmal aufzunehmen? Oder hast du noch was?
Ich überlege gerade. Ich glaube, ich mache nochmal abschließend den kleinen Punkt, dass jeder, der nie Trainer war und diese Entscheidungen, die er auf dem Papier, ne, die 80 Millionen Bundestrainer, die alle eine Meinung haben, ich glaube, jeder Trainer kann aus der Erfahrung berichten, dass es in der Praxis halt nicht so funktioniert, dass du eine Meinung hast, denkst, das wird funktionieren, du setzt diese Meinung um und es funktioniert. Wenn man ein guter Trainer ist, klappt das relativ häufig, aber bei keinem klappt das immer, sondern du hast immer eine Unsicherheit, dass aus irgendeinem Grund, und Fußball ist so komplex, es kann 1000 verschiedene Gründe geben, die du nicht antizipiert hast, aus irgendeinem Grund irgendwas nicht so gut funktioniert, wie du dachtest. So. Und ich glaube, that's a humbling experience, die meisten halt nicht gemacht haben, aber die ich zumindest einmal mitgeben will, dass ne, also dann, ich glaube, die Leute würden generell einfach weniger starke und extreme Meinungen vertreten, wenn sie mal festgestellt hätten, dass auch sie in diesen Meinungen halt manchmal einfach daneben liegen. So.
Ja, wobei ich da dann auch die Perspektive mit reingeben möchte. Ich glaube, es wäre auch eine sehr humbling Experience für viele Trainer, mal einfach nur 4 Wochen lang zu einem Verein oder zu einem Team Berichterstattung machen zu müssen mit dem, was Trainer anbieten. Und ich kann das auch, und ich kann da auch von mir sprechen. Ich ärgere mich auch manchmal über Dinge, wie ich sie formuliert habe im Rasenfunk, Dinge, die ich falsch formuliert habe, Dinge, die ich spontan vergessen habe oder falsch gesagt habe. Und in den Kommentaren bekommst du es natürlich immer auch unter die Nase gerieben. Und da sind dann auch Leute mit dabei, die sagen, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht so schwer sein, das besser zu machen. Wo ich mir dann auch denke, mach einfach mal so eine Sendung und dann werden wir ja sehen, wie es ist. Das Problem nur an dieser Argumentation ist, dass die komplett exkludierend ist und dass die auch, das ist wie so eine Wand, die du einziehst. Mach's doch einfach mal selber. Das ist so wie Matthias Sammer, ja, der im Grunde mal auch im Rasenfunk gesagt hat, Journalisten haben keine Ahnung. Eigentlich das wissen nur Spieler, können sich das nachvollziehen. Wenn sie selber mal das gespielt haben, oder ich hatte das jetzt gerade mit Steffen Baumgart. Ich habe Steffen Baumgart eine Frage gestellt, die hat er als Vorwurf aufgefasst. Die Frage war vielleicht auch zu kritisch. Ich hatte sie auch nicht gut formuliert. Also der Teil der Schuld liegt auf jeden Fall bei mir. Aber seine erste Reaktion war, haben Sie schon mal gegen Bayern verteidigt? Weil es war jetzt beim Spiel Union gegen Bayern. Dann habe ich gesagt, wie Sie sehen, habe ich das nicht. Aber das hat er schon gar nicht gehört, weil dann hat er quasi danach, er hat schon dann weitergeredet. Und das ist natürlich eine totale Quatschargumentation, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt nur Menschen über Spiele gegen den FC Bayern sprechen dürfen, die mal gegen Bayern verteidigt haben. Dann reden nämlich vielleicht auch Leute, die rhetorisch nicht so begabt sind, dass wir da gerne zuhören wollen. Und es sind dann auch gar nicht so viele Leute, die dann über solche Spiele reden wollen. Also das will ich eben auch nochmal mit dazugeben.
Ich glaube auch,
über Fußball sprechen gehört ja auch eine gewisse Offenheit. Man muss es auch akzeptieren, dass Leute mitsprechen, ja, die nicht die Perspektive des Trainers zum Beispiel haben oder komplett verstehen.
Genau, meine Konklusion daraus wäre auch nicht, du darfst diese Meinung nicht haben, also nicht jetzt du speziell, sondern jeder Mensch darf diese Meinung nicht haben, darf diese extreme Meinung nicht haben, sondern einfach, man kann ja auch diese Meinung haben und diese Meinung äußern, ohne zu suggerieren und ohne zu denken, dass man definitiv recht hat und ja, der andere definitiv ein Idiot ist, weil er es anders gemacht hat. So, das ist einfach das Element, was ich gerne ein bisschen rausnehmen will, dass man einfach ein bisschen berücksichtigt, okay, also meines Erachtens dürfte Goretzka nicht mehr spielen. Und das sind meine Argumente dafür. Und ja, aber wahrscheinlich hat er auch Argumente, wie zum Beispiel das. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. So, das ist so ein bisschen das, worauf es hinausläuft, glaube ich.
Der Hauptgrund dafür, warum ich glaube, keine Fragestellung häufiger verwende im Rasenfunk als ich verstehe nicht, warum. Das ist ganz oft, und weil ich nämlich nicht sagen will, das ist falsch, sondern manchmal, ich verstehe es manchmal einfach nicht. Ja, Okay.
Und das sagen natürlich, dass die Redewendung nutzen natürlich die meisten Leute nicht so, dass sie das wirklich meinen. Ich verstehe nicht, sondern die meisten Leute sagen das und wollen damit eigentlich sagen, ich glaube, das ist Bullshit.
Ja gut, so. Das ist bei mir natürlich auch manchmal so. Also klar, das war ja auch heute jetzt in der Sendung auch so, dass ich dann quasi gesagt habe, ich verstehe nicht, warum dann eben so ein Kern an Spielern immer spielt, auch wenn sie schlecht spielen gegen Luxemburg. Oder ich verstehe nicht, warum das Leistungsprinzip hier hochgehalten wird und bei manchen Spielen aber offenbar nicht. Klar, also das ist natürlich dann auch so eine Schutzformulierung. Aber es geht ja darum, dass ich dann eine Antwort darauf hören will und dann sehr froh bin, wenn du eine Antwort gibst.
Genau, und dann würde ich noch anmerken wollen, dass wenn ich dann eine Antwort darauf habe und benennen kann, wie man es vielleicht verstehen könnte zumindest, bedeutet das nicht, dass ich damit sagen will, dass es definitiv richtig ist, dass das passiert, sondern ich will damit nur sagen, vermutlich war das der Gedanke dahinter und der erscheint mir ein bisschen plausibel oder sehr plausibel oder ja, vielleicht auch nicht ganz so plausibel. Und wenn ich sage, das ist vielleicht die Überlegung, auch wenn das am Ende nicht funktioniert hat, ist das schon auch die Kritik, dass ich sage, okay, da war eine Meinung, es gibt einen Grund, dass das so passiert ist, der war im Vorhinein plausibel, war im Endeffekt aber auch eine Fehleinschätzung. So. Mhm. Und Und das ist dann schon auch Kritik, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht sich so anhört.
Ja, gut, das ist natürlich, wir arbeiten halt auch in einem Bereich, in dem die Art und Weise, wie Kritik übt, sich sehr stark unterscheidet. Das ist halt hier im Rasenfunk, glaube ich, ganz anders. Ich habe einen anderen Podcast gehört, da wurde die Trainerdiskussion schon offen aufgemacht. Da wurde schon gesagt, ja gut, Jürgen Klopp, der muss halt jetzt, er wäre der Einzige, der das jetzt noch hinbekommt, hin zur WM. Da dachte ich mir, ja, kann man so sehen, aber hätte ich so nicht formuliert, dachte ich mir. Deswegen... Ja, will jetzt aber hier auch nicht andere Podcast-Shaming, deswegen sage ich jetzt nicht, wo ich das gehört habe. Martin, ich glaube, jetzt haben wir es. Vielen, vielen Dank dir. Bin gespannt, was dieses Addendum jetzt hier noch für Reaktionen auslöst.
Pass auf, eine letzte habe ich noch. Ich hätte jetzt gerne von dir noch eine Einschätzung dazu, weil wir jetzt eigentlich über zwei sehr unterschiedliche Themen gesprochen haben. Du hast ja sehr viel über die Medienarbeit von Nagelsmann gesprochen und dann aber das Hauptthema, das drunterliegende ist ja eigentlich, wie gut macht er die Mannschaft? Wenn, ich glaube, wir sind uns einig, wenn seine Medienarbeit jetzt Vollgrütze wäre, aber die Mannschaft gewinnt jedes Spiel 10-0, dann wäre uns das scheißegal. Deswegen habe ich noch an dich die Frage, was ist denn überhaupt die Relevanz der Medienarbeit in diesem Kontext?
Ich glaube, als Bundestrainer ist es noch relevanter als Vereinstrainer, weil die Aufmerksamkeit eine größere ist und weil, wenn wir feststellen, dass manchmal vielleicht auch Bock ein Problem ist bei Spielern, also dass sie jetzt sagen, oh, gegen Luxemburg auswärts muss das sein, dann glaube ich, dass du diesen Bock auch über eine gute Medienarbeit schaffen kannst. Also diesen Effekt, den wir zum ersten Mal seit vielen Jahren hatten, dass man eher mal wieder Lust hatte, sich Deutschlandspiele anzugucken vor der EM durch gewisse Maßnahmen und aber auch durch ein Auftreten von Julian Nagelsmann, das hat, glaube ich, vielleicht oder eventuell auch dann so ein Ping-Pong-Spiel mit den Spielern gehabt, dass die dann auch mehr Bock hatten, sich zu zeigen und dann ist das ein sich selbst verstärkender Effekt und ich glaube, dahingehend spielt es eine viel größere Rolle als im Verein, wenn du dort Trainer bist, denn da gibt es viel, viel mehr Spiele und viel mehr extrinsische Motivation für die Spieler. Allein die Tabelle spielt da eine ganz andere Rolle als jetzt als Nationalteam. Und deswegen glaube ich, dass es schon ein relevanter Faktor ist. Nicht nur jetzt eben, weil es ist völlig egal, ob JournalistInnen Julian Nagelsmann mögen oder nicht. Aber die öffentliche Meinung, glaube ich, spielt schon eine größere Rolle als Bundestrainer.
Sehr, sehr, sehr guter Punkt.
Gut.
Dank dir für die gute Antwort. Schön, dass ich dich wieder als Gast hier haben durfte.
Ja, danke auch dir. Danke euch, lieben Hörerinnen. Das war es jetzt aber wirklich. Ich lege jetzt auf. Ciao, Martin.
Ciao, ciao.